Gut, steigen wir einfach ins Thema ein. Wir haben heute das Thema auf die Tagesordnung gesetzt, woher kommt, wie geht Rassismus. Der Anlass ist einerseits natürlich das, was zurzeit auf allen Zeitungen die Seite 1 beherrscht, nämlich NSU-Mord. Die ganze Presse spricht darüber, meistens über sich, ob sie einen Platz gekriegt hat in der Auswahl, aber eben auch darüber, es gibt in Deutschland eine Terrorzelle, die hat 10 Menschen umgebracht, 2 Sprengstoffattentate verübt und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es in verschiedenen deutschen Städten Demonstrationen, Bewegungen, die auf ihre Fahnen geschrieben haben, kein Rassismus, nie wieder Rassismus, Antifa. Und auch für diese haben wir das Thema auf die Tagesordnung gesetzt, weil bei ihnen steht zum Beispiel, ich habe es gestern auf einem Foto gesehen, nie wieder Faschismus gegen den staatlichen und alltäglichen Faschismus, Verfassungsschutz auflösen. Das war eines der großen Transparente, das hochgehalten wurde. Und die Frage, was ist Rassismus, woher kommt er, wollen wir heute angehen, und zwar um ins Thema in so sich reinzudenken. Es ist ja etwas Seltsames. Der Rassismus ist etwas anders als vor 70, 80 Jahren. Etwas, was heutzutage mit einer großen Selbstverständlichkeit als das Schlechte schlechthin gilt, das Böse. Es gibt gar keinen, der einfach sich hinstellen würde und sagen, natürlich bin ich Rassist, das sind die seltensten Fälle. Klar, es gibt welche, ne? Man kennt sie schon. Aber in der großen Öffentlichkeit ist völlig klar, Rassismus kommt nicht in Frage. Das ist ablehnenswert. Und auf der anderen Seite sind es nicht nur linke, sondern auch bürgerliche Zeitungen, die immer wieder davon sprechen, Rassismus mitten in der Gesellschaft. Dieses Nebeneinander von, na, da sagt doch jeder, das gibt's nicht, das kann es doch gar nicht geben. Und das gibt's immer wieder hier. Wirft zumindest doch mal die Frage auf, woher kommt das eigentlich? Weil einfach immer weiter zu rufen, das soll nicht sein, hilft ja offensichtlich gar nicht. Also wer nicht weiß, woher der Rassismus kommt, wird sich schwer tun, ihn zu kritisieren. Weil der bloße Appell, es möge keinen Rassismus geben, hilft nichts. In diesem Appell ist immer eins enthalten. Es ist eines darin enthalten, nämlich der Punkt, der Hinweis, hier sei doch wirklich etwas entgleist. Moralische Entgleisung sei passiert, wenn Leute einfach sich an Ausländern vergreifen. Wenn sie Menschen anderer Hautfarbe übel behandeln, wenn sie gar dazu übergehen, Gewalt anzuwenden, dann heißt es immer, hier ist etwas entgleist. Moralisch ist da etwas entgleist. Aber was ist eigentlich das Verhältnis von der so selbstverständlich in Erinnerung gerufenen Moral. Wir haben hier doch einen moralischen Kodex. Das ist nicht die Haltung der Mehrzahl der Gesellschaft. Was ist denn eigentlich dieser moralische Kodex und in welchem Verhältnis steht das, was als Entgleisung benannt wird, dazu? Das mal als Frage gestellt, weil eins sei vorweg gesagt, wenn wir über Rassismus reden, dann werden wir über Moral, Anstand, nationalen Anstand und seine Formen, die unmittelbar in die Verfolgung übergehen und das Verhältnis von diesen reden müssen. Also haben wir uns gedacht, nehmen wir einmal den Ausgangspunkt, wenn wir über Rassismus reden, an dem ganz aktuellen, also an dem, was derzeit auf den Seiten 1 ist, dem NSU-Terror, dem Rechtsterror.
Gut, also, weil meine Stimme etwas wackelig ist, habe ich mich für heute Abend um den kürzesten Teil beworben. Der ist nichtsdestotrotz elementar und hat die Überschrift: Die Grundlage für mörderischen Ausländerhass, die staatliche Scheidung von In- und Ausländern. Jetzt will ich mal folgendermaßen einleiten. Da seinerzeit, als dieser NSU-Terror da aufgeflogen ist, ihr wisst ja, rein zufällig wegen eines misslungenen Bankraubs, oder auch jetzt wieder aus Anlass von diesem Prozessbeginn, da kriegt man ein bemerkenswertes Schauspiel aus der deutschen Öffentlichkeit und sogar von den politischen Meinungsführern bis in die Regierungsränge hinauf geboten. Die deutsche Öffentlichkeit, inklusive ihrer politischen Führung, reagiert auf diesen Rechtsterrorismus ungefähr so, als wäre sie ertappt. Nämlich mit lauter Dementis, dass dies mit Ihnen, mit dem guten Deutschland, mit guter deutscher Politik überhaupt nichts zu tun hätte. Da kommen sogar CDU und CSU-Granten zu dem Befund, sie müssten doch glatt den Verdacht wälzen, ihre Ermittlungs- und Verfassungsschutzorgane wären auf dem rechten Auge blind, um dann sofort ein Dementi anzuschließen bzw. zu sagen, das darf überhaupt nicht sein. Unsere Bundeskanzlerin hat sich dazu verstiegen zu sagen, die NSU-Morde sind eine Schande für Deutschland. Tja, wieso dieses Bedürfnis nach einem Dementi? Vergleicht das bitte schön mal mit früheren, aus anderen politischen Richtungen erfolgten terroristischen Taten. Also denkt mal zurück an, wenn die Rote Armee-Fraktion dann und wann mal wen umgelegt hat. Da hat keine deutsche Regierung es für nötig befunden, sich davon zu distanzieren. Irgendeine Gemeinsamkeit mit dieser politischen Linie zu unterstellen. Oder denkt an den islamistischen Terror. Naja, da wären von Seiten der deutschen Regierung vielleicht arabische oder islamische Staaten dazu aufgefordert, sich vom islamistischen Terror zu distanzieren. Aber keine deutsche Regierung würde sagen, ich distanziere mich davon. Das ist nicht meine Sache. Anders bei diesem Rechtsterrorismus. Da wird durch die öffentliche Reaktion einerseits eine irgendwie gedankliche politische Nähe zu der Denkweise dieser Rechtsterroristen unterstellen. Und andererseits gibt es einen totalen Bedarf, sich davon als das Gute, das Bessere, das offizielle Deutschland zu distanzieren. Damit haben wir nichts zu tun. Das muss nur jemand hinausposaunen, der eine Nähe zu dementieren hat. Bei dem rechten Terror gibt es einen großen Bedarf zu sagen, zu Deutschland hat das keinen Zusammenhang. Wirklich? Was hat denn die Mörder von der NSU angetrieben? Sie haben ihre Opfer getötet aus dem einzigen Grund, weil die Ausländer sind. Respektive wahrscheinlich die meisten von denen werden sogar eingebürgert gewesen sein, aber das hat die NSUler nicht verunsichert, sondern sie haben festgestellt, da haben sich welche in Deutschland eingehaust, meistens mit einer bestimmten, mit ihrer Herkunft noch verbundenen Erwerbstätigkeit, Dönerbudenbesitzer oder so etwas. Außerdem waren die erkenntlich an ihrer Namensgebung oder was weiß ich, an Schnurrbärten oder woran die NSU die erkannt hat. Also, aus dem Grund, dass die NSU diese Leute für Ausländer einstuft, hat sie sie ermordet. Diese Typen wollen per Exekution von Ausländern, die sich hier eingehaust haben, die Botschaft lancieren, diese Leute gehören nicht hierher, also gehören sie weg. Diese Leute, das sind die Ausländer. Die NSU exekutiert offensichtlich auf eigene Faust und aus eigenem Entschluss die Scheidung von Inländern und Ausländern. Die hat die NSU aber todsicher nicht erfunden. Wo kommt die her? Naja, das Copyright darauf, das haben allererste Adressen. Die Scheidung von Inländern und Ausländern. Also die Scheidung der Menschheit in einerseits Inländer und andererseits Ausländer. Die ist eine Setzung des Staates. Beziehungsweise genauer gesagt der Staaten, weil der ganze Globus ist ja von nationalen Gewaltmonopolisten überzogen und aufgeteilt. Und von denen hat ihr Gewaltmonopol jeweils nur eine begrenzte Reichweite, bis die Grenze kommt und dahinter geht das nächste Gewaltmonopol los. Der Staat setzt die Unterscheidung von Inländer und Ausländer. Diese Auskunft mag vielleicht auf den ersten Blick banal anmuten. Sie ist es aber ganz und gar nicht. Diese angebliche Selbstverständlichkeit. Staaten haben Territorien und Völker und Grenzen und ihr eigenes Volk ist Inland. Der Rest der Menschheit ist dann jeweils Ausland. Man sollte sich diese scheinbare Selbstverständlichkeit mal klar machen. Das geht so. Ganz unabhängig von der jeweiligen Staatsform behandelt ein Staat die Leute, die immer schon auf seinem Territorium leben, als sein menschliches Material, das ihm zur Verfügung steht, als seine Basis, als sein Volk. Die Reihenfolge ist da arschklar. Ein politisches Gewaltmonopol, soweit es reicht, macht sich seine Bürger als sein Volk untertan. Da ist arschklar, wer der Koch ist und wer der Kellner. der staatliche Eigenname, Deutschland zum Beispiel, der ist hinsichtlich seines Volkes durchaus besitzanzeigend gemeint. Land und Leute unterstehen deutschem Recht, nicht französischem. Sie unterstehen deutscher Rechtsgewalt. Sie unterstehen dem deutschen Gewaltmonopol. Sie unterstehen dem Kommando einer deutschen Regierung. Und die sagt an, um was es in diesem Laden geht und um was nicht. Die sagt zum Beispiel an, es geht in diesem Laden wirtschaftlich um Kapitalwachstum. Und darum sollen alle Leute sich kümmern. Und der Erfolg der Nation hängt davon ab. Das meine ich mit Staaten mit ihrem politischen Gewaltmonopol. Soweit es reicht, machen die Leute, die bei ihnen leben, zu ihrer Basis, zu ihrem Material, zu ihrem Volk. Dafür bekommt dieses Volk dann auch gewissermaßen im Gegenzug ein elementares Recht. Deutsche haben das uneingeschränkte Recht, sich in Deutschland aufhalten zu dürfen. Gewissermaßen ein schrankenloses Bleiberecht. Weil sie dieser Nation angehören. Die kann man nicht einfach rausschmeißen, auch wenn sie sich meinetwegen ungebührlich betragen. So. Jetzt kommt die große andere Seite. Deutsche haben das elementare Recht, in Deutschland zu leben. Andere Menschen, die gehören anderen Staaten. Die gehorchen dem Kommando einer anderen Obrigkeit. Und sie haben hier nichts verloren. Also von wegen, kein Mensch ist illegal, wie diese wohlmeinende Forderung von kritischen Leuten heißt. Nein. Mit dem Ausländerrecht sagt jeder Staat, er scheidet die Menschheit in In- und Ausländer. Und Ausländer haben erstmal bei ihm nichts verloren. Es sei denn, der Staat weiß besondere Gründe, Ausländern bei sich den Aufenthalt zu gestatten. Genauer gesagt, ihnen den Aufenthalt unter Bedingungen zu gestatten. Das ist dann der weite Bereich des Ausländerrechts mit seinen unendlich vielen Differenzierungen, die ganze Gesetzbücher ausfüllen, wo sich alles drum dreht, wer darf sich legal als Ausländer unter welchen Bedingungen und zu welchen Fristen oder bis zu welchen Fristen in Deutschland aufhalten. Der Staat unterscheidet eigene und Fremde ganz fundamental, aber zugleich relativiert er aus seiner Interessiertheit heraus diese fundamentale Unterscheidung auch wieder. Er geht mit ihr opportunistisch um. Das soll heißen, nach Gesichtspunkten der Nützlichkeit von Ausländern. Naja, solche Gründe finden sich vielerlei. Ein moderner Staat, der sich, wie es so schön heißt, in der Globalisierung eingehaust hat. Ein moderner Staat, der seine wirtschaftliche Basis auf das Wachstum von Kapital gründet. Der will mit dem Kapitalwachstum ja nicht an seiner Staatsgrenze aufhören, sondern ein solcher Staat.
Nee, der ist draußen, drüben im anderen Haus.
Ein solcher Staat, der will auch auswärtige Land und Leute als seine Reichtumsquellen benutzen. Also sortiert ein solcher moderner Staat Ausländer und den Status von Ausländern streng nach Kriterien seines Nutzens. Den Status von Ausländern, das heißt in dem Falle immer die Bedingungen und die Fristen, unter denen sie bleiben dürfen. Er sortiert sie nach Kriterien des Nutzens. Kriegt ja jeder die ganze Zeit mit. Zum Beispiel Hochqualifizierte, von denen angeblich das künftige Wirtschaftswachstum abhängen soll. Davon kann Deutschland gar nicht genug kriegen. Da konkurriert es mit USA, Frankreich, Britannien, weiß Gott wem, darum, sich die Leistungen solcher Typen zu sichern. Anderes Beispiel, Gastarbeiter. Naja, es hat mal eine Zeit gegeben, da war die deutsche Konjunkturlage dermaßen überbordend, dass das heimische Arbeitskräftepotenzial gar nicht für ausreichend erachtet worden ist, dem damaligen Kapitalwachstum in genügender Anzahl zu Gebote zu stehen. Also hat man allen Ernstes aus dem Ausland zusätzliche Arbeitskräfte angeworben, die in die deutsche Reservearmee eingegliedert und auf die Art und Weise auf alle Fälle dafür gesorgt, dass das Lohnniveau in Deutschland nicht übergebordet ist. Naja, dann haben sich die Konjunkturen auch wieder geändert, dann waren die Gastarbeiter zu viel. Naja, dann ist auf der einen Seite die Grenzen werden dicht gemacht, auf der anderen Seite die hiesigen Altfälle, die werden zurückgeführt oder mit deutschen Gesetzeslagen schikaniert. Drittes Beispiel, die Wirtschaftsflüchtlinge. Ja, die haben schon gar nichts bei uns verloren. Wirtschaftsflüchtlinge, auch so ein Ding. Das ist ein hochoffizielles Bekenntnis der deutschen Nation und ihrer Marktwirtschaft, dass Leute, die um ihres eigenen Wohllebens oder meinetwegen auch bloß um ihres eigenen Überlebens willen nach Deutschland kommen wollen, dass die hier nicht willkommen sind. Deutschland und seine Wirtschaftsweise ist alles andere als für das Wohlleben oder auch bloß für das Überleben von Menschen gemacht. Deswegen werden Leute, die unter die Rubrik Wirtschaftsflüchtlinge fallen, so einsortiert, die haben hier überhaupt nichts verloren, die stören bloß. Und deswegen werden sie mit aller gebotenen Brutalität von Deutschlands Grenzen ferngehalten. Also nützen die uns, dieser ganz unverhohlene, quasi brutale Instrumentalismus den Menschen gegenüber. Das ist die Leitlinie für die Erlaubnisse, dass Ausländer hier leben dürfen, hier bleiben dürfen, dass sie hierzulande ein Lebensrecht zugewiesen bekommen. Ein Lebensrecht, da ist unser Staat am Ende dann glatt noch so freigiebig, dass er mit dem Angebot einer Eingemeindung ins deutsche Volk, also dass dieses Angebot auch noch in der Skala seiner legalen Ausländerbehandlung beinhaltet ist. Fremde kann man erwiesene Nützlichkeit über längere Zeiträume vorausgesetzt auch zu eigenen machen. So, ich bin der Auffassung, diese hochoffizielle politische Stellung zu Ausländern, die ist für sich genommen schon ein Zynismus sondersgleichen, diese Nützlichkeitsorgie. Und übrigens die Inländer, könnten an diesem staatlichen Nutzenkalkül gegenüber Ausländern durchaus auch einen Hinweis darauf entnehmen, was ihre Obrigkeit zu ihnen für eine Stellung einnimmt. Also diese Stellung ist beschissen genug. Andererseits, Ausländer umzubringen, ihnen das Lebensrecht abzusprechen, das ist in der staatlichen Ausländerpolitik nicht enthalten. Es sei denn, es ist Krieg. Dann geht es bloß noch darum. Aber zu zivilen Zeiten ist das Umbringen von Ausländern im Programm staatlicher Ausländerpolitik nicht enthalten. Bis man zum rassistischen Terror à la NSU kommt, das sind also noch diverse Schritte durchzugehen. Festzuhalten ist jetzt aber, deswegen hat es diesen ersten Abschnitt gegeben, festzuhalten ist, Ausgangspunkt und Grundlage für den mörderischen Ausländerhass, das ist ein für alle Mal die vom Staat gesetzte fundamentale Unterscheidung in Inländer und Ausländer.
Ja, das ist die Grundlage, auf die überhaupt sich so etwas wie der Rassismus, der jetzt besprochen wird, bezieht. Es ist die Grundlage, die ganz staatsoffiziell eingeführt wird. Und bevor man zu den so explizit rassistischen Formen, die in diesen Morden sich austoben, kommt, ist ja überhaupt die Frage, wie kommt es eigentlich vom staatlichen Unterscheiden zwischen In- und Ausländern, vom staatlichen Definieren von einer eigenen Staatsbürgerschaft, einem Volk, zu, dieser patriotischen Politisierung von Bürgern, die ihre Staatsangehörigkeit als ihre eigene Identität und sogar als ihr Privileg auffasst und militant wird. Da fehlen also noch ein paar Zwischenüberlegungen. Und die Zwischenüberlegungen einmal so angegangen. Es ist ja, wenn Leute sagen, wie kann es zu so etwas kommen? Und sie thematisieren überhaupt die Frage In- und Ausländer gar nicht, weil, klar, so darf man Ausländer doch nicht behandeln. Das führt doch zu weit, wenn man sie schon schlecht anredet oder wenn man ihnen gar Gewalt androht. Ganz zu weit führt es doch, wenn man ihnen etwas antut. Wenn so geredet wird, dann muss man doch eines mal festhalten. Die Abneigung gegen Leute, die in diesen Augen nicht zu denjenigen gehören, die hierher gehören. Und deren Endpunkt so etwas wie eine rassistische Durchsortierung ist, die gehören wirklich nicht hierher. Also, die Abneigung gegen die nicht hierher gehören, heißt ja immerhin und unterstellt, wir gehören hier zusammen. Eine Zusammengehörigkeit. Und zwar eine Zusammengehörigkeit, die, nehmen wir es mal so, sich ja nicht einfach darin erschöpft, dass man sagt, ich habe so einen Pass. Grün, rot, die anderen haben blauen. Oder ich gehorche Merkel. Andere müssen Hollande gehorchen und wieder andere Putin. Da ich gehorche dem Deutschen Bundestag, einer anderen Nationalversammlung und so weiter. So nüchtern ist es ja gar nicht, ausgedrückt und auch gar nicht gemeint. Wenn gesagt wird, wir gehören zusammen, da findet ja eine Verwandlung statt. Die ist ja auffällig. Man behandelt das, was einem selber in diesem Land begegnet, was einem selber in diesem Land an Ordnung gegenübertritt, der man irgendwie zu gehorchen hat. Man behandelt das, was man an Pflichten zu erledigen hat, damit man überhaupt zu seinem Lebensunterhalt kommt, als etwas ganz anderes. Man behandelt es nicht einfach als eine auferlegte Pflicht, sondern man behandelt es wie eine moralische, höhere Pflicht. Eine Pflicht an uns. Wir alle gehören hier zusammen. Wir machen etwas zusammen. Wir sind eine Einheit. So eine Unterstellung ist ja erst einmal gemacht, wenn man sagt, die gehören nicht zu uns. Und wenn man also feststellt, all das, was Staaten überhaupt machen, in diesem Weltkapitalismus, den man jetzt hat, der ist ja eingeteilt durch staatliche Grenzen. Und jeder Staat nimmt Anspruch auf einen Teil der Bevölkerung dieses Globuses und sagt, meine, das ist mein Material. Das ist mein Material für das, was ich damit hier wirtschaftlich, kapitalistisch anfange. Wenn das so gemacht wird, wenn so agiert wird, also staatliche Trennung der Menschen in unterschiedliche Kollektive, die bitteschön von Staaten verwaltet und für staatliche Zwecke ein allgemeines staatliches zusammengerechnetes Bruttoinlandsprodukt eingespannt wird, dann ist das gar nicht dasselbe, als wenn Leute sagen, stopp mal, wir sind eine Gemeinschaft, wir machen ein Gemeinschaftswerk. Es handelt sich irgendwie also um einen ziemlich verfremdeten, einen politmoralischen Blick auf das Ganze, was man da vor sich hat mit diesem großen Wir. Aber nicht einfach irgendeine eingebildete Wir-Vorstellung, sondern eine, die gründet ganz genau darauf, dass diese Staaten, die es auf der Welt gibt, jeweils einen Teil ihrer Mannschaft, nein, einen Teil der Weltmannschaft für sich beanspruchen, andere ausgrenzen. Darauf beruht dieser politmoralische Blick und diesen Blick verfremdet jeder, ob Politiker oder Bürger, wenn er sagt, wir sind eine Gemeinschaft, wir sind gemeinsam unterwegs zum Gemeinwohl und zu unserem Wir gehören die anderen nicht dazu. Das wird beigebracht, das wird geglaubt. Gehen wir mal die Sachen ein bisschen genauer an. Gehen wir es insofern an, als wir uns angucken, die Scheidung, die da gemacht wird, die muss doch irgendwie umgedreht werden. Wenn Leute sagen, wir sind eine Gemeinschaft, wir sind womöglich ein Volk, wir sind ein Volk und das ist unser Staat. Der Staat dient dem Volk. Wir sind eine Gemeinschaft und wir dienen dieser Gemeinschaft. Dafür gibt uns der Staat eine Ordnung. Fein. All solche Redeweisen, all solches Herangehen unterstellt etwas und verwandelt etwas. Reden wir mal vom Volk, wenn die Leute so reden. Und das ist eine Grundlage, wenn sie Völker womöglich gar rassistisch sortieren. Wenn sie sagen, wir sind eine ganz andere Sorte als die da. Reden wir mal vom Volk. Reden wir mal davon, es wird gesagt, wir sind das persische Volk, das deutsche Volk und so weiter. Bürger, die sich als Mitglieder eines Volkes, des deutschen Volkes von mir aus verstehen, sehen die Angelegenheit nicht so, dass diese Eigenschaft eine wäre, die ist ihnen von der Obrigkeit einfach auferlegt worden, verliehen worden. Eine staatliche Tat. Die sagen auch nicht, das ist komisch, wir alle Deutsche, eine Abstraktion von dem, was ich und was ich so will, was ich bin, wie ich mich überhaupt hier tummeln und überhaupt ernähren und mich betätigen kann, sodass gesagt wird, ich und die anderen, wir sind ein wir gehören zusammen. Da sagt einer nicht, das ist eine Abstraktion, eine Gleichsetzung, eine Ineinsetzung mit anderen Leuten, mit denen ich eigentlich nichts weiter gemein habe. Nein, so behandeln die Leute das gar nicht. Sie sagen auch nicht, das Einzige, was ich mit dem gemein habe, ist, wir gehorchen den gleichen Gesetzen. Und der eine gehorcht, naja, vielleicht den Gesetzen zur Gründung einer Aktiengesellschaft und ich gehorche den Gesetzen zum Anmelden einer Hartz-IV-Existenz. Also etwas sagen sie gar nicht, sondern sie sagen, nein, es ist ganz anders. Wir sind eine Gemeinschaft. Dafür mal den Hinweis, wie kommen eigentlich diese Gemeinschaften zustande? Ja, manch einer sagt, gibt's doch schon ewig, wir Deutsche. Wir Polen, wir und so weiter. Gibt's doch schon ewig. Nur einen Moment braucht man dran denken. Völker, wie kommen die eigentlich zustande? Doch nicht über Verwandtschaft. Völker kommen doch darüber zustande, dass Obrigkeiten sich ihre Mannschaft durch viel Gewalt zusammenbringen. Sie schmieden, so heißt das, ein Volk. Warum? Wie geht das? Sie kämpfen um die Reichweite ihrer Gewalt. Über Jahrhunderte, manchmal in Kriegen, durch Grenzziehung, Eroberung, manchmal auch Verluste, bildet sich eine Bevölkerungsmasse. Und so ein Haufen, der schon dann womöglich Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte zusammen ist, der lässt sich auch sagen, wir sind doch ein Volk. Aber es ist doch gar nicht so, dass einem nicht auffallen könnte, wie das geht, ne, mit dem Elsass und wiederum gestritten wird, wem gehört das? Die Schlesier, wo gehören sie hin? Was sind Volksdeutsche in der ganzen Geschichte? Wo müssen sie hin? Oder jetzt, Ungarn verleiht über die Grenzen hinweg Pässe an Angehörige anderer Staaten, weil sie sagen, das sind unsere. Und das wird nicht gern gesehen von den anderen Staaten. Ne? Also, an solchen Punkten merkt man, die Frage, wo ist eigentlich die Quelle, dass das ein Volk, und zwar ein gültiges Volk ist, das liegt darin, dass sie tatsächlich durch Gewalt zusammengebracht werden. Und in der Bundesrepublik Deutschland kann man es besonders in der Geschichte so wunderschön sehen. Manch einer gehörte gestern noch der DDR an, heute ist er Teil eines großen, ganzen deutschen Volkes. Manch einer war schon sehr oft im Elsass, mal hier, mal da, jedenfalls in der Familie. Andere, die gleiche Sprache sprechen, wo gehören sie eigentlich hin? Sind die Schweizer eigentlich Deutsche? Nein, sie sprechen einen alemannischen Dialekt, aber nein. Ne, im nächsten Staat, Schweiz, da ist es eine Selbstverständlichkeit, wir sind Schweizer, wir reden entweder Deutsch oder Französisch oder Italienisch, aber was? Natürlich haben wir nichts mit dem großen Kanton Deutschland und mit den Italienern schon gar nicht und mit den Franzosen auch nichts zu tun, wir sind Schweizer. All das zeigt, die wirkliche Definition von dem, was Volk ist, ist eine Staatsangelegenheit, die Grenzen zieht. Und das gilt auch da, wo Völkerschaften sich aufmachen und sagen, wir wollen einen neuen Staat gründen. wo sie sagen, Katalonien oder so etwas, ja, wir brauchen einen ganz eigenen Staat. Was wollen Sie denn? Ja, dann genau die Grenzen ziehen, um zu sagen, da ist unsere Mannschaft, die gehört uns, einem neuen Staat und so weiter. Volkserzieher, Volkspädagogen, Regenten, aber auch die Regierten drehen die Sache gern um. Da heißt es eben, das ist doch klar, es gibt ein Volk, das braucht eine Ordnung und insofern schafft ein Volk sich eine Ordnung und so geht die Staatsgewalt vom Volke aus und da dahin. Immer von der Vorstellung her, es gebe eine Gemeinschaft und Gemeinschaftlichkeit, die sich eine Staatlichkeit beschaffen müsse. Sie halten sich in gewisser Weise für Auftraggeber in der Demokratie, besonders weil sie in Wahlen Abgeordnete wählen. So weit, dass der Einzelne glaubt, ich bin der Befehlshaber derer da oben, die machen, was ich sage. Ja, da gehen die wenigsten, so weit gehen die wenigsten. Aber so etwas wie wir als Volk sind die Herren derer, die in völliger Unabhängigkeit über uns ihre Gesetze machen. Ja, das wollen sie dann irgendwie schon glauben. Es ist schon so, die Leute, was müssen sie eigentlich machen? Sie haben sich die Ordnung nicht ausgesucht. Sie haben manchmal bei Umbrüchen eine ganz neue Ordnung bekommen. Gestern noch der Ordnung der DDR gehorcht, heute der Bundesdeutschen. Gestern noch der faschistischen Ordnung brav gehorcht, heute demokratisch gewendet. Wenn Sie Mitglieder dieser Gemeinschaft sind, die gehorchen, wenn Sie sich einer Ordnung unterordnen, sich also an das halten müssen, was ihnen vorgegeben ist und was ihnen diktiert, wie man das Leben zu führen hat. Wenn sie sagen, darin fühle ich mich frei, darin bin ich ganz bei mir, das entspricht mir als Deutscher, als Volk, dann ist das eine Umdrehung. Das sich als Volk führen, sich hinstellen und sagen, nicht ich werde regiert, sondern ich brauche eine Regierung, damit es eine Ordnung für uns alle hat, das ist eine harte Umdrehung. Das nationalistische Denken, das Denken in der Kategorie des Volkes ist, und das sollte man aufmerken für die Frage, warum tun sich eigentlich Demokraten so schwer, ja, sind gar nicht in der Lage, die Logik des Rassismus richtig aufzulösen. Die Logik des Nationalismus ist etwas, was nicht nur Rechte und Rechtsradikale beherrschen. Das Denken in wir, wir sind eine Gemeinschaft, das Denken ist in der Demokratie universell, das wird allgemein geteilt, das ist überhaupt eine Grundkategorie staatsbürgerlichen Denkens. Und das ist dasselbe wie sich frei fühlen unter staatlicher Herrschaft, den Staat als Dienst am Volk behandeln, dem man angehört. Da gilt das Volk als das Vorgegebene. Ja, der Staat wie als Erfüllung eines Volksbedürfnisses. Und darin, behaupte ich, liegt eine ziemliche Idealisierung von politischer Herrschaft. Das idealisiert dieses Verhältnis der Vor- und Unterordnung und ist trotzdem keine einfach idyllische Vorstellung. So ist es nicht. Die, die da sagen, wir, die kennen schon Sortierungen, die wollen nicht einfach sagen, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern sie wollen sagen, wir sind eine Gemeinschaft. Wir sind eine Gemeinschaft und alle, die hier etwas tun, tun etwas zu diesem Gemeinschaftswerk. Sie behandeln, wenn sie Allgemeinwohl als wir fassen, wenn sie sagen, wir sind als eine Gemeinschaft unterwegs und müssen dafür sorgen, dass es uns und Deutschland gut geht. Wenn sie so reden, dann sind sie durchaus sortierend unterwegs und verlangen auch, dass jeder in dieser Gemeinschaft sich dieser verdammt nochmal unterordnet. Aus der Reihe tanzen darf hier keiner. Das wäre ja geradezu ein Verstoß, dass wir alle zusammengehören. Bei rechten Parolen hört man das gerade raus. Klar, wenn Hitler sagt, du bist nichts, dein Volk ist alles, dann merkt man die Unterordnung sofort. Bei anderen Parolen, naja, Volkswohl vor Egoismus, da tut manch einer sich schon schwer zu sagen, sagt das jetzt ein Rechter oder einfach ein ganz normaler Demokrat, und wenn der Kennedy-Spruch ist, frage nicht, was dein Staat für dich, deine Nation für dich tut, sondern was du für die Nation tust, dann sagen alle, das ist der beste Demokrat, den Amerika jemals gehabt hat, so was Edles hatten die nie wieder. Und der Inhalt des Spruchs ist der gleiche. Die Unterordnung unter das Kollektivvolk, das ist die Vorstellung einer verpflichtenden Gemeinschaft, in der niemand aus der Reihe tanzen darf, in der jeder nur sich das herausnehmen darf, was ihm zusteht. Imaginär hat er durch alles, was er tut, ein Anrecht darauf erworben, dass er überhaupt etwas fordern darf. Ich habe etwas für die Gemeinschaft getan, so tritt jeder auf. Ich habe dafür gearbeitet, ich habe Arbeitsplätze geschaffen für euch alle. Alles tritt auf als Beitrag zu einem Gemeinschaftswerk. Und das zeigt auch gleich, naja, diese seltsame Gemeinschaft, die sich da als eine Identität, als eine natürlich zusammenhängende Identität imaginiert, besteht aus ganz verschiedenen Leuten, Arbeitnehmern, Harzlern, Unternehmern. Dem Volk steht also gar nichts zu. Wenn man fragt, was steht dem Volk zu? Gar nichts. Das Volk bekommt eine ganz neue Bedeutung. Im Volk wird jeder auch eingeordnet. Mit einmal ist jeder, nein, nicht mehr der Arbeitnehmer, der mit dem anderen Arbeitnehmer vielleicht aus dem anderen Land eine Gemeinsamkeit hat. Nein, im Volk wird alles neu eingeordnet. Da kriegt jeder so etwas wie einen Stand, der zum Ganzen etwas beiträgt. Und jeder Stand hat so seine Rechte. Jeder hat nur die Ansprüche zu stellen, die ihm so in seinem Stand, in seiner Rolle zukommen. Der Harzler, Hartz-IVler, naja, der hat eben Ansprüche, auch an die Gemeinschaft, auf Überleben, aber nicht zu lange und ein begrenztes Hartz-IV. Ein Bankier, naja, der hat andere Ansprüche, eher mehr Bankiersansprüche, Förderung des Investitionsklimas und so, ne? Und Arbeitnehmer haben Anspruch auf Arbeit, vielleicht auf wenigstens die Aussicht auf einen Arbeitsplatz, der Lehrer, auf seine Lehrerbezüge oder so etwas. Dem Volk angehören heißt diese Unterordnung als selbstverständlich voraussetzen. Das heißt auch zu akzeptieren, dass man da, wo es einen so, wie heißt es so schön, hinverschlagen hat in der Gemeinschaft, dass man dort seine Rolle zu spielen hat. Vor allen Dingen gehört aber, und das ist ja schon vorgekommen, zum Volk die unbedingte Parteilichkeit für dieses Kollektiv. Man denkt bei Deutschland an wir. So redet man. Und guckt euch mal um. Wird nicht überall so geredet. Man fragt und macht es nicht mancher immer. Nützt uns das? Man sitzt vor dem Fernseher und jemand fragt, ich weiß nicht, nützt uns das, was im Ausland, im Inland, politisch, wirtschaftlich passiert? Die Parteinahme für ein Wir, für ein imaginiertes Wir von großer Selbstverständlichkeit. So soll man und so soll man denken und so denkt man. Man nimmt diese Art des Parteilichseins sogar als Voraussetzung des Urteilens zum fraglosen Ausgangspunkt. So, als Deutscher sind wir doch für Deutschland. Wo sollen wir denn sonst für sein, fragt mich mein Vater. Wo denn sonst für? Du redest so, als ob man da gar nicht dazugehöre. Diese Sorte eingeordnet sein, also die Unterordnung unter die Bestimmung, diesem Kollektiv anzugehören, ja, daraus entnimmt man sogar so etwas, was einem als Anspruch zusteht. Was darf man, was hat man als Beitrag geleistet, was steht einem zu? So geht, von oben und unten gesagt, die Behauptung, wir sind ein ziemlich natürliches Kollektiv, in jedermanns ordentlich gebildetes nationales Denken ein. Es geht immer noch um die Umdrehung. Die Staatsmacht definiert mit hoheitlicher Gewalt die unter ihrer Herrschaft stehende Bevölkerungsmasse als ihr Volk. Völker und Volkserzieher drehen das um. Sie sagen, das Volk ist ein Produkt, der Staat ist ein Produkt des Volkes und damit Herrschaft ein einziger Dienst am Volk. Leute, die sagen, ich gehöre dazu, natürlich, die machen nichts Automatisches. Ein automatisches Parteinehmen gibt es nicht. Das ist ein Willensakt, selbstverständlich. Also anders als, was weiß ich, in einer ums ganze Broschüre habe ich es letztens gesehen, ne, eine automatische Parteinahme, weil man dazugehöre. Nein, das gibt es nicht. Es ist ein Willensakt, man kann sich anders entscheiden. Wenn man sich anders entscheidet, kriegt man manchmal ziemlich schnell Ärger. Es wird einem gesagt, pass mal auf, hier, du gehörst dazu, ja? Aber es ist natürlich ein Willensakt. Nur, Leute, die einem so kommen und sagen, du kannst doch nicht so über Deutschland reden. Die sagen, zu Deutschland gehören, das ist dem Willensakt vorgeordnet. Das ist etwas, darüber kann man, eigentlich darf man nicht, sie sagen, darüber kann man gar nicht Entscheidungen treffen, Willensentscheidungen. Sie sagen, das ist nicht eine Frage der Wahl, nicht für welches Kollektiv entscheide ich mich oder so. Nein, du bist doch ein Deutscher, also richte dich gefälligst danach, denk auch so. Wenn man sagt, das muss so sein, dann ist in dieser Vorstellung einer ganz natürlichen Einheit. So denken wir, nicht rassistisch. Wir denken nur uns als Einheit, als ganz natürliche Einheit. Ne? Gar nicht, wir sind ja nicht gegen die anderen. Nur, wir sind eine Sorte Leute und die anderen gehören nicht zu uns. Da müssen wir uns mal klar abgrenzen. Das gehört nicht dazu. Wenn man so redet, dann gehört zur Vorstellung des Volkes auch die Vorstellung einer unbedingten Befangenheit des Denkens. Eine Zugehörigkeit, die man nicht gewählt hat, die aber absolute Geltung haben soll, so etwas wie ein schönes Wort, wie eine zweite Natur. Es ist ein zur zweiten Natur geworden, ein Deutscher zu sein. Ganz neben dem, was man an natürlicher Ausstattung sonst noch hat, gilt es als zweite Natur, ein Deutscher zu sein. Eingebundenheit, in die man sich nicht willentlich eingefügt hat, die aber dem eigenen Willen total die Richtung weist. Der Standpunkt des Wirs, das Ganze wird angeleitet von der Öffentlichkeit als Wahrnehmungsorgan des Volkes. Einmal die Nachrichten angeschaut, der Blick auf die Welt, die ist schon parteilich. Der Blick auf die Welt ist schon parteilich, bevor es ans Beurteilen geht. Die Frage, ob wir gut davonkommen, ob uns das angeht, ein Flugzeugabsturz in Australien, sind Deutsche betroffen. Eine Krise in sonst wo, trifft uns das. Wie groß sind die Auswirkungen auf Deutschland? Dieses als Maßstab des Beurteilens heißt immer schon, die Perspektive des kollektiven Subjekts einnehmen. Ob's dann gelingt, ach Gott, da ist größte Meinungsvielfalt. Aber dass man so urteilt, ja, das gehört sich. In allen Weltgeschehen kommt es doch letztlich auf unser Allerbestes, auf das, was uns zugehörig ist, an. Das ist die Grundlage aller Urteile, die überhaupt in so einer nationalen Gemeinschaft ernst zu nehmen sind. Das markiert übrigens auch das, was als Meinung annehmbar erscheint, was konstruktiv ist, was zu etwas führt, uns weiterführt. Jemand, der anders redet, kriegt den Vorwurf Nestbeschmutzer. Der gehört noch dazu, aber so führt man sich doch nicht auf. Nochmal ein bisschen anders. Wir sind ja eine Demokratie. Bei uns ist so etwas wie, wir sind ein Herrenvolk, ausgeschlossen. Sowas? Nein. Andere Völker verachten? Nein. Was für eine Haltung muss man eigentlich an den Tag legen? Was ist eigentlich die zweite Natur, die man hier zu haben hat? Hört man einmal hin, heißt es, naja, die von oben Maßgeblichen, die das Sagen haben, sagen, also einfach nur zu sagen, wir haben eine Verfassung, da halten wir uns dran, das ist ein bisschen wenig. Verfassungspatriotismus, so sehr Habermas das schätzen mag, aber nein, das ist ein bisschen wenig. Eine Parteinahme fürs heimische Gemeinwesen, die die gewählte Nationalität, das, wo man wählen darf, überhaupt als wichtigstes, entscheidendstes Argument ins Feld führt. Jemand, der sagt, ich kann hier wählen, hier gehöre ich irgendwie dazu. Das kommt den meisten, die was zu sagen haben, unheimlich matt vor. Das ist zu wenig. Das ist oberflächlich. Das gilt sogar als unzuverlässig. Nicht, dass sie ein besseres Argument zur Hand hätten. Irgendwie passt denen gar nicht, dass man argumentieren müsste, warum man dazugehört. Die sagen, was wir brauchen, ist völlig klar. Wir fordern nicht eine Parteinahme zu einer Sache, da kann ich Partei nehmen oder nicht, sondern was ein richtiger Patriot ist, ein Deutscher, unaufgeregter, der, für den ist die deutsche Parteilichkeit eine begründungslos selbstverständliche Sache. Parteilichkeit als eine Stellung, die verankert ist, die begründungslos gilt, auf die man sich verlassen kann, weil sie vor allem gilt. Ein Parteistandpunkt, der mit Volksgehörigkeit zusammenfällt. Man soll nicht Partei ergreifen, als gäbe es da noch was zu wählen, noch zu entscheiden. Man soll von der Zugehörigkeit ergriffen sein, wie von einer natürlichen Regung. Ist einfach so. Natürlich nicht Hurra-Patriotismus. Nein, 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 bei uns ganz out. Bei uns ist die natürliche Regung eine, die sich nicht missbrauchen lässt. Missbrauchen lässt sie sich immer von den anderen, also lässt sie sich gebrauchen von denen, die hier das Sagen haben. Dann ist es in Ordnung. Kein Missbrauch, bitte. Also, wir haben hier eine ziemlich kontrollierte, ganz saubere zweite Natur, nämlich eine, die sich von der berufenen Obrigkeit leiten lässt, die ganz urmenschlich mitfiebert bei unserer Wirtschaft, unseren Erfolgen im Fußball oder in der Wirtschaft. Und dann darf ein bisschen Stolz sowieso schon dabei sein. Stolz, die totale Affirmation der eigenen Person, ja, die soll man empfinden. Ich bin irgendwie schon nicht so blöd, ne, so glatzköpfig, so. Aber stolz, ein Deutscher zu sein, das kann doch nicht verkehrt sein. Vielleicht unaufgeregt. Also das soll hier als normal gelten. Stolz auf die Nation, also auf das denkbar Unpersönlichste, was man sich denken kann. Vielleicht sogar ein wenig Liebe zum Vaterland. Also die Zeit, wo jemand sagen konnte, ich liebe meine Frau, lange vorbei. Im wiedervereinigten Deutschland, ja, da liebt man ein wenig auch sein Vaterland, gerade nach dieser ganz tollen WM, wo wir sowas von locker national waren. Für die Vorstellung der unbedingten Befangenheit und Eingebundenheit in das Kollektiv des Volkes, da hat das politische Bewusstsein eine ganze Reihe von Chiffren entwickelt. Und so, wie ich geredet habe, wie es dargelegt hat, merkt man, es ist gar kein Wunder, dass Staatsführern zu aller Zeit, wenn sie ihr Staatsvolk definieren, so etwas wie, das ist doch natürlich, als Eigenschaft der Parteinahme einfällt. Der Punkt Rasse ist ja nicht einer, der aus vergleichender Biologie gewonnen ist. Dieses, wir gehören zusammen ganz zweifellos und alle, über alle Verwandtschafts- oder sonst wie Beziehungen hinweg, wenn wir zu einer Nation, einem Staat, einer Untertanenschaft gehören, bebildert sich sehr gern mit dem Stichwort einer natürlichen Zusammengehörigkeit. Eine natürliche Zusammengehörigkeit, die behauptet, es sei unhintergehbar, so wie man einer Familie angehöre, so wie man nicht leugnen kann, haben Sie eine Mutter, wenn ja, warum? Ne? Blöde Frage. Ne? Man hat eine Mutter, seine Mutter kann man nicht verleugnen. Also kann man auch sein Vaterland nicht verleugnen. Diese Logik bebildert sich in der Chiffre der Rasse. Diese Chiffre ist natürlich in Deutschland, nach dem, was im Dritten Reich vor sich gegangen ist, überhaupt nicht mehr gelitten. Nein, wir sind antirassistisch. Also wir Deutschen, wir sind ja keine Rasse. Das ist vollkommen, ich sage nachher noch was zum Rassismus, wenn gewünscht, aber also zu diesem engen Rassismus der Nazis, da lässt sich einiges noch zu sagen. Aber wir haben es ja nicht mit der Rasse. Wir sind ja eine Schicksalsgemeinschaft, eine Kulturgemeinschaft. Also wir haben hier nur unsere Heimat. Das sind alle Chiffren dafür. Nehmt das mal. Prüft mal, ob es besser wird gegenüber dem Rassismus. Wie viel noch drin ist und wie viel nicht, gehört ja zum Vergleich dazu. Identität, Differenz. Wenn man sagt, Ausländer gehören nicht zu uns, warum? Weil wir sind eine Wertegemeinschaft. Werte. Naja, das klingt viel besser als Blut und Boden, ist doch klar. Werte, das ist etwas, das hängt unheimlich weit oben, ganz weit oben. Das kommt nicht aus dem Boden, also quasi aus der umgekehrten Richtung. Aber, was sind eigentlich Werte? Werte sind etwas, da beruft man sich auch drauf. Werte ist nicht etwas, na, da sucht man sich was Feines raus. Sondern Werte, da heißt es, Werte sind die Sachen, aus denen begründet wird und nicht die begründet werden. Werte stehen höher als Begründungen, weil sie sind überhaupt das, was alle Begründungen zu leiten hat. Werte, das ist etwas, was unhintergehbar ist. Und wenn wir für etwas Höheres stehen, für etwas Unhintergehbares, etwas, wir Deutschen sind Vertreter der Werte, ja. Wenn wir darin eine Wertegemeinschaft sind, dann ist auch gleich der Anspruch unterwegs, da muss man sich unterordnen. Wir sind ein Volk, da steht fest, wir haben eine Parteilichkeit, zum Beispiel, wie wir zu unserem Recht stehen. Das teilen die Muslime nicht. Aha, das ist ein Wert. Bei uns gilt die Frau folgendermaßen. Die Stellung, nicht wie bei denen des Alters, sondern bei uns der Frau. Das ist ein Wert. Jetzt kann man über all diese Punkte reden. Aber in dem Augenblick, wo ich sage, das ist eine Wertegemeinschaft, tja, da habe ich eins schon festgelegt. Die abendländischen Werte, das sind unsere. Und da darf man nicht fragen, darf es noch ein Viertelpfund Morgenland sein, sind die besser? Könnte man da vielleicht auch noch mehr Werte her haben? Und was ist sonst so im Wertangebot? Kann man hier vielleicht noch hier oder da einen Wert erwerben? Oder auf Werte stehe ich nicht. Ich stehe mehr auf Begründungen. Geh mir doch mit Werten. Das ist nicht möglich. Werte, das hat so den Ton des religiös-philosophischen. Kollektive Verbindlichkeit, die aller Beurteilung vorausgehen, ihnen also entzogen sind. Aber wir sind eine Gemeinschaft, die hat so viel erlebt. Wir sind eine Gemeinschaft, eine Schicksalsgemeinschaft. Naja, und dann sagt der eine, da denkt er gleich an, was hat man denn als Volk gemeinsam erlitten? In der Regel Kriege. Das sind immer die schönsten Stunden der Geschichte. Nationalgeschichte ist überhaupt eine Konstruktion. Man merkt es jetzt, wenn neue Staaten gegründet werden. Nationale Identität stiften. Da muss man manchmal sogar einen Dichter anstellen, der einen Nationalepos wieder ausgräbt von vor 500 Jahren in Usbekistan oder so etwas. Da muss man usbekische Werte oder jetzt herzegowinische Werte entwickeln. Schwierig. Eine Nationalidentität entwickeln. Oder womöglich eine Nationalgeschichte, die einen immer schön absetzt von den Serben und Kroaten und so weiter. Das muss man entwickeln. Also, Schicksalsgemeinschaft, das betont gleich, naja, als Volk gemeinsam durchlitten, lauter Gegensätze, die wir gemeinsam durchgestanden haben, womöglich so etwas wie, wir alle sind gemeinsam für den Nationalsozialismus verantwortlich, darum sind wir alle diejenigen, die als deutsches Volk eine Schicksalsgemeinschaft bilden. Auch kein guter Gedanke. Wer will eigentlich in diese Tradition sich unbedingt einordnen? Wer will denn eigentlich sagen, zu dieser Gemeinschaft, zu diesem Kollektiv von Schlagetoten, Mördern, Massenmördern und so weiter, da sag ich wir. Da möchte ich zugehören, da gehöre ich zu, das sind meine. Na gut, all das, Schicksalsgemeinschaft, gehört dazu. Und vergessen soll man natürlich, dass man im alltäglichen Leben, in dem, was man so täglich zu bewältigen hat, ganz andere Interessen hat als Schicksalsgemeinschaft. Da wird man haftbar gemacht. Und wenn es in den Krieg geht, sowieso, dann gilt kein Unterschied zwischen Volk und Führung. Dann gelten Völker als das Material ihrer Führung und werden dafür haftbar gemacht und meistens lassen sie sich auch noch dafür einspannen. Die Differenzen, die man hat, die macht man nicht auf, dass man überhaupt seine Identität vielleicht darin hätte, sagen wir mal, um auf den NSU-Punkt anzuspielen, manch ein Kioskbesitzer, Schneider oder sonst wie in Deutschland hat vielleicht mehr Gemeinsamkeiten mit den armen Kerlen, die man dort umgebracht hat. Manch ein Arbeitnehmer hat vielleicht eine ganz andere Stellung zu seinem Kollegen, der mit ihm am gleichen Band steht und hat damit gleiche Interessen, ganz andere Identitäten der Interessen als mit seinem Chef. Aber all das ist ja ausradiert in der Frage Rasse oder nein, im großen Wir. Nehmen wir mal, was steckt da drin über diese Haltung, diese Stellung, die gefordert und geliefert wird. So, Rassismus, ja, das ist in einem engeren Sinn das, was sich darauf beruft, wir sind eine quasi natürliche Gemeinschaft. Und wer zu dieser Gemeinschaft gehört, der muss folgende Pflichten machen. Und von diesem Standpunkt aus, von dem Anspruch eines Staates, der vollkommene Gehorsamspflicht und Unterordnung fordert, geht das rassistische Sortieren, unter anderem der Nazis, sehr konsequent dahin, wer gehört dazu, wer nicht. Und da werden Unterschiede geschaffen, erfunden und blutig durchgezogen. Die haben es in sich. Aber nach der Seite, was ist eigentlich Rassismus von seiner Grundlage her? Warum ist die Logik des Rassismus eigentlich im nationalen Denken verankert? Warum entspringt ständig die polemische Stellung wir gegen die anderen aus dieser nationalen Sortierung der Menschheit in kapitalistische Staatsbürgerschaften? In der Hinsicht so überlegt, dann ist Rassismus in dieser Logik ein politmoralischer Sortierungspunkt. Das ist der politmoralische Blick auf die Mannschaft, auf die Staatsbürgerschaft, die man ist. Es ist ein Blick auf andere Volkscharaktere und andere sittliche Charaktere. Und zwar in Bezug auf diese staatlich durchorganisierte und durchsortierte Menschheit. Insofern ist dieser Rassismus, der sagt, wir gegen die anderen, und wer macht da richtig mit? Das Menschenbild der vaterländischen Gesinnung. Wir gegen die anderen ist das Menschenbild der vaterländischen Gesinnung. Und das gehört zu jedem Staatsbürgerbewusstsein, das sagt, hier gehöre ich zu, hier ist meine Ordnung. Nicht alles in Ordnung, aber immerhin mein Land. Insofern ist der Rassismus ein Produkt dieser Zwangsvereinigung und will selber davon nichts wissen, weil er sich total natürlich vorkommt. Das wäre mal eine Bestimmung des Rassismus, die auch klar macht, warum vom Standpunkt wir schließen andere aus. Leute sehr flott mit Sortierungen sind. Nämlich nationale Unzufriedenheit. Wer seine eigenen Ansprüche so definiert, dass er sie national denkt und sortiert, der wird auch von nationalen Ansprüchen her unzufrieden. Der denkt, und da denkt man jetzt erstmal noch gar nicht an Rassismus, und es ist doch einer. Der denkt zum Beispiel so: Hier läuft's nicht so, wie es laufen muss. Da muss doch einer aus unserer Mannschaft etwas gemacht haben, was nicht seine Pflicht war. Ein ganz komisches Denken. Ihr kennt's von Krisenerklärungen vielleicht her. Gar nicht. Es kommt gar nicht in den Sinn. Krise einfach so als, wie kommt die aus dem Kapitalismus heraus? Wie kommt es daraus, dass Unternehmer ihre Pflicht tun und nämlich das, was sie wollen, Geld vermehren und dann kommt es zu so etwas, zu viel Geld da? Wäre ja mal eine Frage. Sondern die Frage, hier muss doch jemand gegen seine nationale Pflicht verstoßen haben, wenn die griechische Nation so im Argen liegt. So wird gedacht. Da wird sortiert vom Standpunkt, wir alle machen ein Gemeinschaftswerk. Und zwar wird geschlossen von der negativen Wirkung, die man für die Nation nicht haben wird, will, darauf, da muss einer schuldig sein. Und das muss einer sein, der vergeht sich gegen das, was ihm eigentlich von Natur aus zukommen müsste, nämlich seine Pflicht für diesen Laden zu machen. Das kann man als Polemik gegen Unternehmer wenden. Die tun nicht Bankiers. Das kann man umgekehrt wenden, vom staatlichen Standpunkt gedacht, als wer macht hier eigentlich mit seinem Egoismus die ganze schöne Republik narrisch? Schon wieder Streik. Sind die denn verrückt? Also, ein Patriotismus, der sich so sortiert, dass er sagt, politmoralisch sind wir doch alle eine Mannschaft. Der fragt nach Schuldigen. Der findet Störer. Der sagt, es gibt Anständige und wer hier aus der Reihe tanzt, der ist unanständig und vergeht sich an, naja, eigentlich seiner Volksnatur und seinen Pflichten. Und dann gibt es welche, die weiterdenken. Die sagen, das ist ja nicht nur die Gemeinschaft der Anständigen. Auch übrigens eine naturalistische Kategorie. Ne? Die einen sind einfach anständige Kerle, der andere ist kein anständiger Kerl. Bei uns sind ganz viele Anständige unterwegs, womöglich Aufstand der Anständigen. So etwas wie Aufstand der Anständigen gegen die unanständigen Rechten. Prüft mal, ob das nicht eine Kategorie ist, die ist ganz nah dran an dem, wie soll man sagen, gesunden Volksempfinden gegen die, die nicht anständig sind. Nur ist es andersrum gemeint. Jetzt eben gegen die. Die sind die Unanständigen. Und dann gibt es welche, die finden ganz schnell, welche, naja, die sagen, okay, manche sind unanständig, aber die gehören zu uns. Das sind quasi die schwarzen Schafe. Aber es gibt welche, die gehören überhaupt nicht hierher. Die machen sich breit. Die sind, da fragt man sich, wieso, sind die breiter als andere Leute? Nein, merkt man schon, da ist die Tatsache, dass die überhaupt hier sind, schon zu viel Platzeinnahme. Da ist schon die Tatsache, die nehmen uns den Platz weg. Schon die Vorstellung von, die mischen sich hier in etwas ein, was ihnen nicht zusteht. Die nehmen uns Arbeitsplätze weg. Wie sollen sie denn das machen? Wie sollen denn Ausländer Arbeitsplätze wegnehmen? Die können doch noch nicht mal welche einfach nehmen. Das machen doch Unternehmer, will man ihnen quasi entgegenhalten. Entlassen, einstellen, das machen doch Unternehmer nach deren Kriterien. Und jetzt kommt einer, der nimmt einen Arbeitsplatz weg. Der nimmt eine Wohnung weg, nur weil ein Wohnungseigentümer sagt, dem sein Nas gefällt mir besser. Wie sollen die denn eine Wohnung wegnehmen können? Ja, in dieser politmoralischen Sicht gibt es doch sogar den Übergang zu sagen, unter denen gibt es Kriminelle, also gibt es eine Ausländerkriminalität. Da ist es mit einmal, kämt ihr auf die Idee, unter Blonden gibt es Kriminelle, also gibt es eine Blondenkriminalität. Absurd. Ja, aber klar, wenn man so politmoralisch denkt, wenn man sagt, wir gegen die anderen, wir im Unterschied zu den anderen, unsere Natur, ja, bei denen liegt es eher so drin, hä? Wahrscheinlich Rauschgift handeln, klauen, Frauen vergewaltigen oder was weiß ich. Ja, so denken die ja. Und dann ist man wieder ganz nah bei dem, was jetzt im NSU-Prozess auf den Tisch kam, nämlich da bringen welche ihre Suche nach moralisch Schuldigen in unguten Verhältnissen im schlecht gesäuberten Vaterlande, naja, sehr genau auf den Punkt. Da sind welche unterwegs, die wissen genau zu unterscheiden zwischen einheimischen Missetätern und Fremden, die sie gar nicht ertragen können. Der Punkt, was die dann machen, zu sagen, wir greifen überhaupt, naja, zu dieser Pistole. Wir gehen dran und bringen die um. Das ist auch nicht so weit von dem, was alles schon erklärt ist. Diese praktizierenden Heimatschützer, Heimat auch noch so eine Kategorie. Ne? Das ist meine Heimat. Das gehört mir an. Da heißt es nicht einfach, ich mag ja, ich komme aus Niedersachsen, ne, ich mag das ja, wenn das so ein bisschen platt ist. Ne? Und der andere sagt, platt, um Himmels Willen. Hügel oder Berge. Deutsche Heimat. Ne? Da darf man sich ja nicht zusammenstellen, was einem passt. Ne? Heimat, diese Kategorie. Jetzt kommen diese Hasser und sagen, sie sind vom Thüringer Heimatschutzbund übergegangen zum nationalsozialistischen Untergrund. Und haben auch eine ganz formelle und sehr bezeichnende Parole: Taten statt Worte. Bloß meckern, sagen die, wollen sie nicht. Über die, wie nennen sie das, Kanaken, Fidschis, die erkennen jede Menge Schimpfwörter. Ne? Also über das, was nicht hergehört. Sie meckern nicht nur wie viele Mitinländer, sondern die sagen, ausländerfreie Zonen muss es geben als ersten Schritt. Und das reicht ihnen auch noch nicht. Sie wollen Taten statt Worte sehen, legen selber an, Hand an, um den Volkskörper zu reinigen. Und dann ist der gezielte Mord an volksfremden Elementen die politische Botschaft. Nicht reden, handeln. Die gehen irgendwie davon aus, sie brauchen es gar nicht erklären. Die veröffentlichen nicht wie linke Terroristen irgendwelche langatmigen und komischen Erklärungen. Das machen sie erst nach Ableben. Die sagen, das muss jedem einleuchten. Hat doch den Richtigen getroffen. Die meinen allen Ernstes, ja, ich verbreite Terror unter Ausländern, die werden es ja wohl auch merken. Kein gutes Land für sie. Und wenn man sich fragt, wie kommen solche Leute dazu? Naja, sie sind tatsächlich Radikalinskis des Gedankens, sie ertragen es einfach nicht, dass das, was ihnen als Volksidentität, das Höchste überhaupt vorkommt, ihr Deutschsein, dadurch angetastet, verunreinigt, unerträglich gemacht würde, dass überhaupt andere da sind. Erklären die Ausländer Natur selber zum Verbrechen. Natürlich, die Regierung, meinen sie, hat sie verraten. Am liebsten, manch einer von denen wäre ja an der Regierung, man kann ja mit Regierung viel mehr machen als ohne. Aber diese Terroristen, die sind nicht auf dem Weg, einfach den politischen Weg zu gehen. Die sagen ja, sie sind der nationalsozialistische Untergrund, sie machen unmittelbar aus ihrem Ausländerhass Rache und vollstrecken sie. Nach der Seite, die staatliche Sortierung In- und Ausländer ist die Grundlage des Zusammenhangs von Nation und diesen deutschnationalen Mördern. Die Politisierung als Volk, die Logik des Wir sind's von Natur aus, das ist unsere zweite Natur. Das ist der Grund. Und dass daraus immer wieder die polemische Frage entsteht, ja, wenn wir wir sind, wie viel müssen wir dann eigentlich von den anderen ertragen? Toleranz, tolerare Latein, ertragen. Wie viel müssen wir von denen ertragen? Dass das immer aufkommt bei national gesonnenen Menschen. Das ist die Konsequenz davon, eines affirmativen Staatsbürgerbewusstseins, das sich reindenkt in dieses politmoralische Sortieren des Wirs, wer seine Pflicht tut, wer dazugehört, wer am rechten Platz ist, von Natur aus und so weiter. Ich mache da mal einen Punkt, weil so können wir dann in die Diskussion einsteigen und vielleicht noch das eine oder andere klären, was jetzt nicht vorkam, falsch vorkam, berichtigens- oder diskutierenswert ist. Also sagt, was euch ergänzend oder was euch ergänzenswert erscheint oder was euch zu Widerspruch reizt. Oder wir halten es hier informell einfach los. Ja, nur so.
Der Mikrofon, oder?
Ja. Ich hoffe, es funktioniert. Ja.
Wenn ich bei dir den Vortrag halten will,
aber es geht
ich mich bei Ihnen bedanken. Ich wollte anregen, dass Sie beim nächsten Mal, wenn Sie was vorkommen, noch ein paar ethnologische, anthropologische und soziologische Betrachtungen zur Begründung des Woher vorausschicken. Weil sie beginnen einfach dort, wo sie sich sicher fühlen und sollten dann vielleicht das auch nochmal einziehen. Ich bin hergekommen, weil ich hier den Zettel in die Hand gedrückt bekommen habe. Ich denke, wenn man mir so einen Zettel gibt, müssen Sie damit rechnen, dass jemand kommt, der Sie nicht kennt. Falls Sie gewisse Vorbehalte haben gegenüber gewissen Formen der Höflichkeit, bitte überwinden Sie die jetzt und sagen Sie mir, wer Sie sind. Ich heiße nicht Alko Schade, sagen Sie mir bitte, wer Sie sind.
Also es gibt einen wirklich schönen Spruch von Fritz Teufel, als er gefragt wurde im Berliner Gericht, damals beim Pudding-Attentat 1967, er soll seinen Namen nennen, hat er gesagt, wenn es der Wahrheitsfindung dient. Ich bin einer derjenigen, die hier unterschreiben. Mein Name ist Andreas Jans, aber es hilft wirklich nicht der Wahrheitsfindung.
Es geht mir auch nicht um die Wahrheit. Ich möchte sie einfach einordnen.
Ja, gut. Also jetzt weiß man nichts über mich, außer meinem Namen. Es gibt von Marx den schönen Spruch, was weiß ich über einen Menschen, wenn ich weiß, dass er Jakobus heißt. Aber dann weiß man eben den Namen. Aber lassen Sie uns einfach, wir können uns übrigens hier alle duzen oder sitzen, das ist mir wurscht. Im Gewerkschaftshaus duzt man sehr viel, aber man kann auch sitzen. Ich möchte eine Anmerkung zu dem Punkt machen, anthropologisch, psychologisch, diese Grundlagen des Rassismus. Mir ist aufgefallen, dass und eigentlich steckt es schon ein Stück weit in dem Vortrag, die Frage, stimmt das eigentlich mit dem Rassismus? Man teilt Völker in Rassen ein. Und dann kommen zum Beispiel in sehr vielen wissenschaftlichen Auskünften darüber Aussagen, das stimmt nicht. Das geht hinweg über den biologischen Begriff von Rasse. Es gibt doch gar nicht quasi Rassen wie Pferderassen, Hunderassen oder sonst wie von Menschen. Oder die anthropologischen Unterschiede sind viel zu gering, um da zu sagen, das ist eine Rasse. Nach der Seite möchte ich auf etwas aufmerksam machen. Auch noch eine These. Der Rassismus sortiert ja. Er stellt sich hin, im härtesten Fall, den wir in Deutschland kennen, eben im Nationalsozialismus. Und beruft sich darauf, die Juden, die sollen hier erst gar nicht antreten, die werden ausgesondert, die sind ein Schaden für das deutsche Volk. Soll man das so behandeln wie eine Theorie? Ist das eigentlich eine Begründung? Mir fällt auf, selbst der Nationalsozialismus, der irgendwann selbst Schädel vermessen hat und so weiter, für seine Sortierung bezieht er sich nicht darauf, dass er behauptet, er hätte wirklich seine Begründung für seine rassische Sortierung in der Biologie. Er beruft sich auf die Biologie, keine Frage, ja? Aber begründet er sie eigentlich daraus? Wenn Hitler zum Beispiel sagt, in Mein Kampf, Neger, der sagt sowas, Neger können nie gute Opernsänger werden, so beschreibt er, neben Sklaven können keine Führer sein und so weiter. Ja? Solche Sachen. Juden können nie einen Deutschen führen. Alles Aussagen aus Mein Kampf. Will der denn eigentlich sagen, ich habe da eine biologische Untersuchung gemacht? Der will was ganz anderes sagen. Der will sagen, hier ist eine Auslese unterwegs und diese Auslese, die nimmt gar nicht den Ausgangspunkt an den Objekten, sondern am Maßstab. Was will ich damit sagen? Am Maßstab nimmt es den Ausgangspunkt, weil es verrät mehr über das, was sortiert werden soll, als über die Objekte. Nämlich, es wird gesagt, hier gibt es eine Reihe von Funktionen, die will der Faschist besetzen. Einwandfrei und hundertprozentig nationalsozialistische Führer an Positionen für den deutschen Aufschwung, für das deutsche Wesen, an dem die Welt genesen muss. So, diese Positionen zu besetzen, da sagt er, die Auswahl, die getroffen werden soll, die muss eine Vorauswahl haben. Die Vorauswahl heißt nämlich, da sollen nicht Unzuverlässige hin. Und das belegt er mit dem natürlichen Attribut, die können das nicht. Erstens ist es schon der Sache nach absurd, weil die Aussage, die können das nicht, operiert so immanent sowieso damit, die könnten da hinkommen. Zweitens ist es die Vorauswahl, die Sortierung, die Selektion einer Konkurrenz um Staatspositionen, wo diese Fraktion und alle staatliche Selektion nicht auf Biologie sich begründend in der Hinsicht bezieht, dass man sagt, ah ja, die machen einen Fehler bei der Biologie, sondern es ist gerade umgekehrt. Die scheren sich überhaupt nicht um die Biologie. Das politmoralische Sortieren sagt, ich schließe eine bestimmte Sorte aus, weil ich ihnen die Fähigkeit zuordne, zu stören, weil ich ihnen in der Konstruktion des schädlichen Juden die Eigenschaft beimesse, im deutschen Volk für Unordnung zu suchen und zu sorgen. Und die Logik des Ermittelns beweist es sogar. So wie Hitler in seinen Begründungen anfängt, ich stehe vor dem deutschen Volk und frage mich, warum hat es eigentlich nicht seine Weltmachtstellung, die es haben muss. Das kann nur, ist eine Unterstellung, warum sind wir nicht an der Stelle, wo wir hingehören. Ein übrigens unter nationalen Denkern sehr verbreiteter Topos. Wenn der da sagt, ich ermittle jetzt die Störer, dann betreibt er nicht Biologie und man kann ihm also auch nicht mit einer biologischen Widerlegung kommen. Es ist gar nicht Biologie, sondern das staatsmoralische Interesse durchzusortieren und eine Mannschaft von Hundertprozentigen zu schaffen, die überhaupt dazu führt. Von daher ist die Seite, ich weiß nicht, ob ich da überhaupt das getroffen habe, ne? Aber das war mir noch wichtig, die immer sagt, der übertreibt doch was, in der Biologie ist das nicht drin. Ein völlig hilfloses Zurückweisen des Rassismus, weil es gar nicht erwidert auf das, was da unterwegs ist, nämlich das staatsmoralische Durchsortieren, sondern so tut, als wäre ein Irrtum bei der Selektion und man müsste nur sagen, Selektion bitte nicht nach Rasse, sondern bei uns, ja wonach eigentlich? Nach den hier geltenden Konkurrenzkriterien. Aber bitte.
Ich denke schon, es ist wieder mal nur die halbe Geschichte, die Sie erzählt haben. Lesen Sie, 1903 erschienen im jüdischen Verlag Berlin von einem Dr. Jud mit DT geschrieben, das Handbuch des Judentums. Und da können Sie lesen auf allen Seiten, was von den Juden unter dem Begriff Rasse an Messungen gemacht wurden, die wir dann diesen furchtbaren Dr. Hirt erlebt haben, der dann in den KZs die Juden die Köpfe nachgemessen hat. Die haben genauso Juden ihre Köpfe gemessen und haben mit der Kopfform und biologischen Eigenschaften auch persönliche Eigenschaften verbunden, wenngleich vorteilhafte. Aber Sie können das nachlesen.
Ja, ja, ich glaube das.
1903. Und dann war der Hitler wie alt? 12
oder was? Ne? Oder ja, sowas. Ja, ja. Ja, ja.
Kann ich mal was sagen? Ich würde ganz gerne einen anderen Aspekt einführen als die spezialisierte Frage, wer das rassistische Kriterium für das Gebiet hat. Sondern mir ist aufgefallen an dem Vortrag, wer sagt, das ist der Rassismus, der hat viele Gründe und viele falsche Gründe. Das habe ich erfahren. Viele falsche Gründe, weil in dem Urteil, das ist Rassismus, sofort der Ausschlussgedanke, der Vernichtungsgedanke, Gewalt gegen andere, gegen Ausstehende, gegen Ausländer, gegen andere Hautfarben entdeckt wird. Und der Humanist sieht das nicht so gerne. So. Aber ich habe an dem Vortrag schien mir das Wesentliche zu sein, dass diesem Urteil, das ist am Ende dann, das ist eine unwerte Rasse, die zu uns nicht gehört, dass dem ein sehr gängiges politisches Urteil über unser Gemeinwesen zugrunde liegt. Das wollte ich mal nochmal thematisieren, was es eigentlich ist. Noch bevor wir sagen, die anderen gehören nicht zu uns, sagen wir, wir sind wir. Und da ist einiges dazu erklärt worden, was das eigentlich heißt. Wir sind wir, also wir zum Beispiel sind die Deutsche, damit in dem Urteil, das so weit verbreitet ist, im Volk, das ist nicht das Urteil, wie das, das ist keine realistische Einnahme des Standpunkts der deutschen Politik, sondern das ist ein Standpunkt, der all das, was Deutschland politisch darstellt und veranstaltet, unter dem Gesichtspunkt betrachtet, dass wir eine Gemeinschaft darstellen. Vielleicht keine sehr gelungene Gemeinschaft, aus jemandem Linken, aber doch einer. Und ich denke, dass man jedem Urteil, wenn man das Fernsehen aufmacht, wenn man Talkshows betrachtet, dass man immer mit diesem Maßstab konfrontiert ist, was bedeutet das oder jenes Hartz IV oder Krieg in Afghanistan, was bedeutet das für uns? Und dieses Uns, da wollte ich nochmal darauf hinweisen, das ist eine völlig verlogene Gemeinschaft, die da existiert wird. Das ist keine echte, keine reale Gemeinschaft, die der Staat wirklich organisiert, sondern es ist eine eingebildete Zusammengehörigkeit, die keinen realen materiellen Grund in dem Staatswesen hat, sondern das ist ein, wenn man so will, aus Sicht des Volkes, dass dieses Urteil, das wir Urteil hat. Ein einziger Fehler, ein fataler Fehler, den es einnimmt. Das ist mein, das wäre der wesentliche Punkt, den wir erreicht haben.
Komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Mir ist zu dem Beitrag von vorhin noch Folgendes eingefallen. Zu Anfang der 90er Jahre, als diese ganzen Pogrome da in Rostock-Lichtenhagen und weiß Gott wo, in Westdeutschland aber auch stattgefunden haben, kann ich mich entsinnen, da haben die linken Antifa-Menschen ihre Gegenkundgebungen gemacht. Und da ist bis in linksradikale Kreise hinein, ist da das Argument kursiert, die Genetiker haben festgestellt, dass das Genom von schwarzhäutigen Menschen mit dem Genom von weißhäutigen Menschen zu, ich weiß nicht was, 99,94% übereinstimmt. Halleluja. als wäre, also da ist selbst Linksradikalen scheinbar ein Stein vom Herzen gefallen. Nach diesem Ding, die Wissenschaft hat festgestellt, dass das Genom fast immer identisch ist. Bis auf ein paar verschiedene Fingernägel oder was weiß ich. Das hat mich damals schon ziemlich verwundert, weil das unterstellt ja, wenn die Wissenschaft festgestellt hätte, das wäre anders gewesen, dann hätte man gegen den Rassismus kein Argument mehr in der Hand. Dann müsste man ihm Recht geben. Das ist, wo der Andreas schon darauf aufmerksam gemacht hat, das Reinfallen darauf, dass eine biologische, meinetwegen eine tatsächlich existierende biologische Unterscheidung oder auch eine pseudobiologische Unterscheidung namhaft gemacht wird als Grund für ein Bedürfnis, das ganz woanders herkommt und das mit der Biologie absolut nichts zu tun hat. Blutsverwandtschaft heißt es ja, ne? Da ist Blut todsicher keine medizinische Kategorie. Sondern, wie kommt das zustande? Das ist eine sehr soziale, eine sehr politische Denkungsart, die sich dann unter anderem das biologische Bild von der Rasse gewissermaßen als Veranschaulichung ihrer Denkungsart vornimmt oder das so verwendet. Das Bedürfnis entsteht folgendermaßen: Mitmacher in einer Welt, wo ihnen Leben und Lebensperspektive durch die etablierten Mächte, durch das Gewaltmonopol des Staates und durch die Funktionsgesetze der kapitalistischen Wirtschaft alternativlos vorgeschrieben und vorgegeben sind. Das ist die nüchterne Tatsachenfeststellung, dass es so ist. Leute, die sich dazu mitmacherisch stellen, die brauchen dann schon ein entsprechendes falsches Bewusstsein, was sich dahingehend modelt, dass das, was ihnen als Lebensbedingung vorausgesetzt ist, dann aber auch ein letztendlich jedenfalls für sie gemachtes Lebensmittel sein muss. Das Gewaltmonopol, das sich behauptet gegen seinesgleichen und Leute zum Volk macht und diese Leute in gesellschaftliche Verhältnisse tunkt, die dem größten Teil dieser Leute nicht übermäßig gut bekommen. Das ist die Voraussetzung, das ist die Wahrheit. Dem kommt man, solange es die Scheiße gibt, übrigens tatsächlich nicht aus. Das ist eine vorausgesetzte Lebensbedingung. Eine, die jeder Neubürger, sagen wir mal, der hier reingeboren wird, vorfindet und sich nicht ausgesucht hat. Das ist schon wahr. Bloß unwahr ist, dass man diese Lebensbedingungen gar nicht anders begegnen könnte, als mit einem affirmativen politischen Urteil, dass man es gut getroffen hat, wenn man bei diesem Laden dabei ist. Das ist ja erläutert worden. Die Denkungsart des guten Patrioten beginnt darin, dass er diese vorausgesetzte Lebensbedingung Staat und Marktwirtschaft gar nicht als solche in den Blick nimmt. Von vornherein gar nicht interessensgeleitet denkt und die vorgefundene Lebensbedingung Staat und Marktwirtschaft daran misst, ob dieser Gram seine Interessen gut oder schlecht bekommt. Und je nach dem Ergebnis dieses Urteils stellt man sich dann entweder bejahend oder polemisch gegen die vorgefundenen Lebensbedingungen. Nein, dieser ganze Abwägungsprozess, sage ich mal, den ich jetzt genannt habe und den ich jeder Mann und jeder Frau empfehle, der ist überhaupt nicht vorgesehen in dem politisierten Weltbild eines guten Bürgers. Der denkt sich die Sache so, die Lebensbedingung ist jeder willentlichen Entscheidung, jeder Interessensabwägung, überhaupt jeder Abwägung, eh und je schon entzogen. Sie ist vorausgesetzt. Und das soll außerdem gleich noch besagen, die vorausgesetzte Lebensbedingung erfüllt den Tatbestand einer Lebensgemeinschaft, eines Kollektivs, das in letzter Instanz dazu ausgelegt ist und dafür vorgesehen ist, harmonisch zu fungieren und das Wohl der Nation mit dem Eigennamen Deutschland voranzubringen. Und dann entdeckt man, auch da hat der Andreas auch aufmerksam gemacht, dass jede Menge Typen rumbessern, die die sein sollende, eigentlich sein müssende Harmonie die ganze Zeit stören und durcheinander bringen. Und dann wird man polemisch gegen diese Volksgenossen, die nicht gescheit ticken. Das heißt aber auch, dass man die Gegensätze einer kapitalistischen Klassengesellschaft mitsamt dem obendrauf drohenden Gewaltmonopol, das diese Gegensätze die ganze Zeit am Laufen hält, dass man diese Gegensätze umwandelt in, das sind verschiedene Stände am Werk, deren Verschiedenheit geht vollkommen in Ordnung. Die Verschiedenheit zwischen Führer und Straßenbahnführer geht vollkommen in Ordnung. Und verlangt ist bloß das eine, dass jeder Volksgenosse an seinem Ort seinen Dienst erfüllt. Also der Straßenbahnführer wie der Staatsführer. So, wenn man so weit ist, dann hat man die Zusammengehörigkeit als ein Volk, als dieser Patriot, als dieser Heimattyp da, so weit fertiggestellt, dass man sagen kann, diese Gemeinschaft, diesem sittlich hochstehenden Kollektiv, diesem in gewissem Sinne auserwählten Volk, dem anzugehören, ist ein Privileg. Und dann ist man soweit, diese politische Idee einer fraglos feststehenden Gemeinschaft, der man überhaupt gar nicht auskommen kann, ja, dieser abstrakten politischen Idee einer Gemeinschaftlichkeit, der keiner auskommen kann, zusätzlich Bilder zu verleihen, Anschauungsmaterial zu liefern, das dann allerdings ungefähr genauso abstrakt ausfällt wie die abstrakte Gemeinsamkeit, die illustriert werden soll. Da war darauf hingewiesen, wir sind eine Wertegemeinschaft. Ist das heutzutage up-to-date und wohlgelittene, einschlägige Sprachkunstwerk, Wertegemeinschaft, ne? Abendländisch, wie heißt das, der Aufklärung, dem Abendland und dem christlich-jüdischen Menschenbild verbunden oder so, ne? Ja, da soll mal einer was dagegen sagen, der macht sich sofort verdächtig. Bei Wert ist nicht auf Biologie angespielt, sondern auf so Sachen wie Sprache, Geschichte, irgend so Zeug. Ne? Gerade nicht auf Biologie, aber der Gedanke, der mit Wert sich bebildert, der will ungefähr auf dasselbe hinaus, wie ein gestandener Rassist, der sagt, es gibt das deutsche Gen. Der Gedanke will darauf hinaus, zu sagen, an uns als gemeinsamen Werten verbundenen Typen, die gemeinsamen Werten anhängen, also an diesen Werten kann man erkennen, dass wir, wir sind. Dass wir eh und je schon wir waren, etwas Besonderes. Und diese Besonderheit behaupten wir gegenüber einem anderen Menschenschlag. Das ist die politische Gedankenführung. Das ist die Herkunft des expliziten Rassismus aus dem Nationalismus des guten Patrioten. Und dieser Nationalismus des guten Patrioten, der ist jedem Staat, dem demokratischen schon gleich, so lieb und wert, dass er ihn, hat der Andreas auch gesagt, dass er ihn hegt und pflegt mit lauter demokratischen Volksbildnern, mit Volkspädagogen, mit welchen, die sich der politischen Bildung in diesem Sinne geneigt zeigen sollen. Das sollte die wesentliche Auskunft sein.
Vollkommen was zu dem Rassismus sagen. Und wir können das Referat in der Diskurs mit dem Staat und insofern die Unterscheidung von ihm und aus die Grundlage dafür sagen. Für diesen Rassismus. Da kann man vielleicht noch ergänzen, dass der Staat selber dann auch der erste Rassist ist, insofern, dass wenn der nach innen der Ausländer unterscheidet, dann macht er ja nicht nur das und sortiert er nach seiner Nützlichkeit, sondern bei den Inländern geht er von einer deswegen und darüber von einer bedingungslosen Loyalität umgehen. Also und Loyalität heißt ja eine Parteilichkeit und ist ein Denkinhalt, wie man sich das stellt. Er geht also her und sagt, weil ich die Leute mir zuordne, deswegen definiere ich bei denen eine Geisteshaltung, eine Gesinnung, einen Inhalt von Denken positiv mir gegenüber. Das ergibt sich. Das fordert er ein. Diesen Standpunkt hat er, dass alle Leute gewissermaßen passiv denken, weil sie dazugehören, haben sie auch einen Willen zu ihm. Der nächste Schritt bei den Patrioten, wenn die das umdrehen und sowieso von dem Wir ausgehen, dann hat das Wir ja auch immer den Inhalt dieser positiven Gesinnung, dieses Ich bin dafür. Auch wenn die Politik es nicht mehr macht und so weiter. Den Standpunkt des Verdachtes, so vielleicht bei dem ersten noch, wenn er von der Loyalität ausgeht, dann leitet er sich ja auch diesen lustigen Widerspruch, auf den könnte man mal hinweisen. Einerseits wird immer unterstellt, die sind von Natur aus mehr oder weniger. Dann hält er das aber von jeder für notwendig, genau den Inhalt, der doch von Natur aus feststehen soll, permanent zu bewirtschaften. Mal soll man die Franzosen als Feinde betrachten, mal als Freunde, mal dieses und mal jenes. Mal wertvoller als mal weniger. Wenn es denn doch so wäre, dass es von Natur aus so wäre, dass jeder einfach dazu dann bräuchte man es nicht permanent zu bewirtschaften, diese Geisteshaltung, bräuchte man keine Debatten, wohin die nationale Identität der Deutschen und so weiter, die sollen da ja eben halt zusammen. Also manchmal ist diese Bewirtschaftung schon ein einziger Widerspruch zu dem Gedanken, es wäre irgendwie, man wäre es einfach. Punkt der Patriotismus. Eine Leistungsgemeinschaft, ein Tier und sofort ist der Verdammt.
Pass mal auf, deine zweite Abteilung, halt die mal noch zurück, weil ich zu deiner ersten gerne noch was sagen möchte. Und zwar folgendes: Die staatliche Scheidung von Ausländern und Inländern, die ist selber nicht der Rassismus, sondern ist die Grundlage davon. Die staatliche Scheidung von Ausländern und Inländern ist ein Erfordernis der Konkurrenz zwischen höchsten Gewalten, die um ihren Nutzen aus dem globalen Kapitalismus ringen. Es gibt allerdings, vielleicht kommt das in die Nähe von deinem diesbezüglichen Gedanken, es gibt allerdings mitten unter dem schönsten demokratischen Staat tatsächlich eine Abteilung, wo dieser demokratische Staat gewissermaßen an sein Menschenmaterial pur denkt, als das Seinige. Das ist die Abteilung, die heutzutage so vornehm heißt Bevölkerungspolitik oder Demografieentwicklung oder irgend so etwas. Da kommt der Staat daher und legt Wert darauf, dass gewissermaßen sein Volk, wenn er der Auffassung ist, es droht, zu wenig zu werden. Stichwort, die Deutschen sterben aus. Das ist ja das einschlägige Stichwort. Wenn der Staat der Meinung ist, sein angestammtes Volk droht, zu wenig zu werden, dann ergreift er einen ganzen Haufen Maßnahmen, sozialpolitischer Art, familienpolitischer Art, die auch noch einen Haufen Geld kosten. Oder, naja, wollen wir ja nicht übertreiben, aber jedenfalls Geld kosten, um gewissermaßen sein angestammtes Staatsvolk auch biologisch in genug großem Umfang zu reproduzieren. Ansonsten aber, wie gesagt, das die wichtige Auskunft von unserer Seite heute sollte schon sein, das politische Bedürfnis von oben nach einem loyalen Volk und von unten das Bedürfnis, Volk zu sein, das legt sich das politische Bewusstsein, das falsche Bewusstsein, so zurecht, dass die Frage einer Zugehörigkeit zum eigenen Laden gar keine Frage mehr ist und dass es von vornherein ausgemacht ist, das ist eine feine Sache, zu diesem Laden dazuzugehören. Dieses Bedürfnis schafft sich eine ganze Reihe verschiedener Chiffren oder Bilder und dazu ist die biologistische Variante eben eine Variante.
Also ich habe deinen Einwand nicht verstanden, weil mir hat es eingeleuchtet, dass er gesagt hat, wenn Staat sich zu seiner eigenen Bevölkerung so stellt, gerade in der Unterscheidung der Macht zwischen Ländern und Ausländern, dass die Seinen eben welche sind, denen es quasi wie von Natur aus zukommt, eben Seine zu sein. Mit Haut und Haaren, für ihn da. Und das hat er bezeichnet, das ist eine Spielart oder jetzt eben auch Rassismus, finde ich, hat er recht. Und da habe ich jetzt bei dir den Einwand nicht verstanden, wieso das, was du gesagt hast, ihm widersprochen hat. Du hast gesagt, es sei die Grundlage, aber nicht selber Rassismus. Und ich meine, der Rassismus an der Stelle besteht darin, dass er ja damit seine eigene Bevölkerung definiert, als diesen Teil mit Haut und Haaren für mich da.
Insofern war es ja dann eine Differenzierung. Man soll nicht einfach sagen, die staatsbürgerliche Scheidung ist ein Rassismus. Natürlich, er scheidet die Menschen in unterschiedliche Arten, aber das ist noch nicht der Rassismus. Das, was da erwähnt ist, gebe ich dir recht. Ne? Sobald Staatsführer sagen, das ist doch eine Selbstverständlichkeit, das Volk, über das ich herrsche, das ist eine loyale Masse. Erklären Sie eine subjektive Stellung zu sich zu einer ganz natürlichen. Natürlich, insofern argumentieren und verlangen Sie quasi so etwas wie einen aus der Staatsbürgerschaft hervorgehenden rassistischen Übergang zu man ist dafür. Ja, klar, also das war nicht bestritten.
Der Staat gegenüber denen, die er als Ausländer definiert, das sind die Telemistraum. Also auch wenn sie hier an die Straßenverkehrsordnung halten und arbeiten gehen, aber ein Misstrauen gegen die Gesinnung, gegen den bedingungslosen Willen, hierfür zu sein. Und das gibt er ja nicht, auch nicht auf, selbst wenn er die einbürgert. Immer, also, dieser Zusammenhang zwischen einem den Willen, eigentlich dem Willen und der internen Kalkulation vorgelagerten Inhalt von Willen. Und dieses Hin und Her, das soll ich schon sagen. Bei den Patrioten bietet ihr als ihre Leistungsgemeinschaft, wo sie einen Beitrag zu leisten, der sie auch zu einigen wird, berechtigt. Wäre noch zu sagen, dass zu was die sich vor allem berechtigt sehen, ist bei den anderen zu gucken, ob die auch den nötigen Beitrag leisten. Also wenn zum Beispiel Roma herkommen, ja, dann steht sofort und irgendwo Wohngeld beantragen, dann schreiben sofort die Patrioten von der Pax, das sind Schmarotzer. Die haben hier keine Steuern mehr bezahlt, keine Sozialabgaben mehr, das sind also freiwillige Leistungen offenbar geleistet und denen steht es nicht zu. Schaden der Gemeinschaft. Schmarotzer. Und der meint, von dem Standpunkt aus, ja, das war der Offizielle der Fachverkehrs. Zu dem rassistischen, richtig, also in dem Sinne rassistischen Standpunkt. Das sind nicht nur welche, die schaden uns, sondern die haben einen Willen zur Schädigung. Und dieser Wille zur Schädigung kommt eben gar nicht als Otto und Duo und sonst zu, sondern als Zugehöriger einer Gemeinschaft. Das ist man schon beim Mitleider, weil der hat ja, bevor er auf seine Schädelvermessung gekommen ist, hat er ja einen schädlichen Willen, der jedem Mitglied des jüdischen Volkes, unabhängig von seiner Bildung oder was er gerade vorhat, unabhängig in seinem Geist besitzt. Ein Wille zur Schädigung, der ihm zukommt als Jude. Und wenn man das nicht zu Ende denkt, dann landet man bei der Natur. Das ist nämlich die Natur, der Grund für einen Schädel, für diesen Schädel. Und dann lässt man den Schädel halt ein bisschen anders als bei anderen. Bei den Deutschen haben die den Schädel so gemacht, dass die Natur den Willen zu Deutschland hat. Also darauf wollte ich doch mal hinweisen. Weil ja gesagt wurde, das sind keine Biologen. Ja, nein, die kommen notwendig auf die Natur, weil sie den Gedanken verfolgen, ein Wille, ein Willensinhalt, der den Menschen unabhängig von ihrem Willen quasi zukommt. Der Natur.
Und hier kam das, was du da erklärst, du hast jetzt die Logik, eine Logik dieses Schwarzvorwurfs Schmarotzer, hast du gesagt, das wäre quasi ein Vorläufer oder die Radikalisierung dessen, die Münde dann im Rassismus. Hier fehlt eine Kritik. Das ist die Kritik an dem Standpunkt. Ich kann es nochmal sagen, dieses gängige Urteil, irgendeiner lebt auf Kosten des Sozialstaats, ist ja der Sozialstaat hervorgehoben. Was ist nicht nur, es gibt viele, die finden so eine Aussage verwerflich, weil sie sagen, die Leute haben ja auch eingezahlt oder sie haben so nötig und brauchen das Geld und so weiter. Das sind aber Legitimationen dafür, dass in dem Fall, dass der Sozialstaat doch sinnvollerweise für solche aufkommen müsste. Aber alle, diese positiv Gesonnenen, man soll zahlen, die sagen, das ist Schmarotzertum, die haben doch eines gemeinsam. Die teilen doch das Urteil, dass wir als eine nationale, zusammen vielleicht auch national, als eine Gemeinschaft Verantwortung zu übernehmen haben, beziehungsweise dass andere, die der Gemeinschaft angehören, dieser Gemeinschaft gegenüber auch verantwortlich sind und sich zu rechtfertigen haben. Das ist der Schmarotzer, den man dann misst, wenn man sagt, der hat es nicht verdient, von uns finanziert zu werden. Und ich würde in dem Fall bloß Wert darauf legen, zu erklären, das heißt dieses Uns. Das Uns, das war ja Gegenstand, der zentrale Gegenstand des Vortrags, dieses Uns ist das Ideal einer verlogenen Gemeinsamkeit von Arbeitern, Kapitalisten, Beamten und allen möglichen Bestandteilen, ökonomischen Bestandteilen dieser Gesellschaft, die alle möglichen Gegensätze haben und deren Gegensätze aber in diesem Uns zu verschwinden gebracht worden sind. Und das ist die Grundlage der Fortsetzung. Das, von diesem Standpunkt aus, wir sind das, kommt die Unterscheidung zwischen uns und den anderen. Und dann kommt die Frage, wer ist hier berechtigt bei uns? Und das finde ich auch, zu kurz gekommen, glaube ich, ein bisschen, das finde ich auch so wichtig, wenn man mit Leuten zu tun hat, die den Rassismus auch kritisieren. Es sitzt ja keiner, der sagt, ich bin Rassist. Und hier sitzen lauter Leute, die das für verwerflich halten.
Das ist zu kurz gekommen.
Und hier geklärt werden, was ist es? Vielleicht wird man zum Opfer einer Kampagne, die bei uns in der Öffentlichkeit existiert, man darf nicht rassistisch sein. Vielleicht wird man zum Opfer so einer Kampagne, man wird dann zum Opfer so einer Kampagne, wie sie von der FAZ oder von anderen Zeitungen lanciert wird, man darf nicht rassistisch sein. Man wird Opfer dann, wenn einem nicht klar ist, dass der Standpunkt dieses nationalen Wir, dass der immer, also bei den meisten Kritikern des Rassismus, die Grundlage der Kritik des Rassismus ist. Das gehört sich nicht für einen Deutschen, rassistisch zu sein.
Und vor allem ist so der einzigbare Grund, warum sich der Bundesdeutschstaat auch sofort von der NSU-Untat distanziert hat, doch vielmehr der, dass es laut dem Bundesrepublikanischen Staat nicht angehen kann, dass so ein paar Nazis daherkommen und ihnen in der Einsortierung in In- und Ausländer sogar noch ernsthaft Konkurrenz machen und darüber hinaus auch noch die Maßstäbe, wie sortiert werden muss und was mit ihnen am Schluss auch entschied. Diese Konkurrenz lässt sich der Staat eben nicht bieten und täuscht bei der Distanzierung von der NSU-Tat auch gleichzeitig über die Gemeinsamkeiten hinweg, die er mit den Rechten Terroristen durchaus teilen. Und das ist nicht nur dieser Rassismus, sondern darüber hinaus, auch wenn es im Namen von Demokratie und Menschenrechte geschieht, Deutschland eben wieder zur Weltmacht werden zu lassen.
Naja, also der Angriff, vielleicht lässt sich dazu noch was sagen, der Angriff, den der deutsche Staat jetzt auf sich bezogen hat, Da gehen Leute los und, wie du sagst, mischen sich in die Frage ein, wer darf hier sein, und bringen Leute um. Das nimmt er ganz unmittelbar als Angriff auf sein Gewaltmonopol. Ob das, was einfach Leute umbringen, das geht hier nicht. Er entscheidet, wer drin und draußen ist. Und raushauen, das geht vielleicht manchmal mit schwerer Abschiebehaft und gar nicht so lustigen Abschiebeverfahren, die manchmal auch tödlich enden. Aber das macht er. Er hat nicht vor, einfach Leute umzubringen. In der Hinsicht, ne, ist ein demokratischer Staat auch nicht in der Hinsicht, ein Parteigänger dieser rechten Brut, sondern die ist zwar seine Brut, aber er hat sie sehr lange so behandelt, anders als Linksradikale, ne, das sind Verirrte von meiner Sorte, die sagen, ja, es ist eine Belastung mit den Ausländern, das versteht er gut. Die kann man einfangen. Aber grundsätzlich sich hinzustellen und zu sagen, Ausländer will man nicht, danach sortiert man das Volk durch, das passt tatsächlich nicht zu dieser Staatsräson. Weil, nimm's mal so, einerseits, warum können Demokraten so schlecht Rassisten und überhaupt Nazis kritisieren? Ja, es gibt eine sehr große Schnittmenge. Der Maßstab, wir messen am nationalen Erfolg, wir messen daran, passen die Leute und machen die was für den nationalen Erfolg. Diesen Maßstab, der im Sortieren von Faschos ihre Spitze hat, ne? Den kennt ein demokratischer Staat. Andererseits ist es so, er besteht auch darauf, in Artikel 3 des Grundgesetzes, nicht nach Rasse und Geschlecht, nach Herkunft und Hautfarbe soll hier sortiert werden. Und das ist ihm sehr ernst. Jetzt kann man es einmal einerseits nach der Seite ausdrücken. Sollen Sie da eigentlich sehr stolz darauf sein, dass Sie sagen, das ist Antirassismus, das ist unsere Konsequenz aus dem Faschismus. Das hat was Seltsames. Weil wenn Demokraten sagen, wir sind keine Rassisten, weil wir sagen, Menschen sind gleich. Stimmt denn das? Stimmt denn das? Menschen sind gleich. Vorhin haben wir mal darüber geredet, Mutter Natur stellt nicht zwei Duplikate her. Ja, also Menschen gleich, jede Menge Unterschiede. Das ist ja etwas ganz anderes. Hier, genau übrigens wie bei den Nationalsozialisten, liegt es nicht an der Natur, die Menschen sind gleich, die Menschen sind ungleich. Es liegt nicht am Objekt, sondern am gewollten Maßstab, dass so eine Festlegung erfolgt. Der Maßstab in der Demokratie heißt, wir wollen sie nicht danach sortieren, welche Abstammung sie sind, wenn sie hier konkurrieren. Wir wollen nicht blauen Bluts einen Vorteil verschaffen. Wir wollen nicht nach der Hautfarbe es machen. Ja, was wollen Sie denn dann? Ja, dann ist es aber die kapitalistische Staatsräson. Dann ist es nämlich so, dass Sie sagen, wir behandeln in der Konkurrenz nicht nach der nationalsozialistischen Vorgabe, hier sortieren wir, nein, bei uns, da sagen wir, die kapitalistische Staatsräson, die ist diejenige, die wir anlegen. Bei uns gibt es auch sehr gegensätzliche und unterschiedliche Lebenschancen zu verteilen. Ja, da gibt es sogar welche, die fallen ganz aus den Lebenschancen raus. Aber bei uns geht die Konkurrenz nach einem anderen Kriterium. Da geht nämlich die Konkurrenz nicht nach Rasse, sondern nach, was bist du, was machst du fürs Geld? Was machst du eigentlich für die Wirtschaft, also fürs Kapital? Danach werden die Leute sortiert. Dieser Maßstab gilt universell und durchgreifend. Das ist das Radikale. Und das ist nicht eine, wie sagt man, Lehre aus Auschwitz oder so, sondern das ist die kapitalistische Staatsräson, sich hinzustellen und zu sagen, hier ist quasi durch die Gleichheit des Rechts, die gleichen Menschen sollen alle zur Konkurrenz antreten, dann nur noch eine Frage gültig, nämlich die Frage, hier ist das Eigentum geschützt. Hast du welches, um damit andere Leute anzustellen und damit dein Eigentum vermehren zu lassen? Oder hast du keins? Dann hast du, naja, schon wieder einen schönen Unterschied. Dann hast du nämlich die schöne Rolle, für andere Leute zu arbeiten und damit dein Geld zu verdienen. So, aus die Maus. Insofern, diese Art und Weise, ne, diesen Antirassismus, nicht Sklaven, nicht ausschließen von hochbegabten Schwarzen, nein, die sollen für uns, ne, dieser Standpunkt, der macht nichts weiter geltend als für unsere Kapitalisten sollen Menschen aller Abstammungen, Farben oder sonst wie zur Verfügung stehen als Mittel, fertig. Und zwar aber für die Nation, für uns. Und wenn das so ist, wenn alle Staaten sich so aufführen, im Inneren, ne, sortieren wir die Leute danach, naja, nicht nach der Hautfarbe, das soll es gar nicht so sein, nicht nach wem stammen sie ab, sondern was nützen sie fürs Kapital? Also wenn solche Sortierungen um sich greifen, dann wird der Unterschied von wir einerseits immer absurder. Das sind nicht... Die werden sich immer ähnlicher, die Völker. Überall herrscht der gleiche Kapitalismus. Die Völker, die Völkerschaften sind sich sowas von ähnlich geworden in den letzten Jahrzehnten. Da ist nur noch die Frage, welchen Staat gehörst du an? Das ist gar nicht mehr, da könnte man noch groß was benennen. Ne, dieses, es ist globalisiert geworden. Nein, die Völker werden immer fürchterlicher in der Hinsicht, sie definieren sich zum Mittel des jeweiligen Staates, dem sie zugehören und zu dem sagen sie wir. Meine Natur, das ist nicht gut.
Vielleicht kann man da noch ergänzen, dass einem Jahr auffällt, wenn zum Beispiel Antifaschisten, ja, damit sie Terroristen ganz am Anfang sich jetzt empört zeigen über die NSU-Morde, wie der Verfassungsschutz und so weiter damit handelt. Dass die den Standpunkt gar nicht einnehmen, hier, also einfach so, ne, das passt nicht zu Deutschland. Sondern die treten das so an, dass sie sagen, das sind Unmenschen, die den Mord, dass sie die Morde begangen haben. Und als Mensch ist man empört, ist man entsetzt, schämt sich auch und so weiter. Das heißt, dieses Wir, mit dem die da antreten, der Mensch, ja, da kann man jetzt, wenn man jetzt wissen will, was es jetzt ist für den Kapitalismus, bei denen da, da kann man jetzt nicht sagen, sind die unterschiedlich, sind die gleich oder so. Sondern die behaupten ja die Menschheit schon wieder als ein Kollektiv, zu dem man gehört und dem man nicht auskommt. Und dass man versucht, auch dieses Kollektiv, Menschheit, einem den Inhalt des Bewusstseins ein bisschen vorgibt, nämlich Empörung, Entsetzen. Und ja, darauf wollte ich jetzt mal hinweisen, ja. Dass mit dem Rassismus so, ob die Menschen ungleich sind oder nicht gleich, so wie es in den Debatten vorkommt, wie es bei den Antifaschisten vorkommt, ist es immer schon gleich ein übergeordnetes Kollektiv, dem doch keiner aus, nicht mehr formiert national, sondern dem international. Aber die Prädikate, die dieser Mensch dann hat, wie er dann fühlt, wenn er dann auch die Gegenstellung sagt, er ist entsetzt und er fühlt eine Scham über die Nazi-Morde, dann merkt man, dass der Inhalt dann doch wieder der ganz normale Nationalpatriotismus ist, von dem aus verursacht.
also das Vorgeben eines Kollektivs leuchtet mir nicht ganz ein. Ich würde an der Stelle sehr schlicht argumentieren. Ich würde sagen, wenn jemand sagt, Mensch, das sind doch auch Menschen, merkt man da nicht, dass man mit der billigsten Abstraktion dahin kommt? Das bezweifelt doch gar keiner von den anderen. Die Behauptung, dadurch, dass die auch Menschen sind, was hat man denn da für einen Einwand gemacht? Dieses, glaubt doch daran, wir und die haben die Identität, das greift den Nationalismus gar nicht an. Darum ist es so hilflos. Weil die Nationalisten fühlen sich nicht angegriffen. Die sagen, ja, Menschen sind da schon, nur hier gehören sie nicht. Darum müssen wir sie raushauen, die sind nicht frühzeitig abgehauen. Von daher ist es so hilflos, mit dieser Abstraktion, komm, das ist doch auch ein Mensch, zu argumentieren. Womöglich ihm dann so etwas zuzuordnen wie, als Mensch ist er doch, ja. Und wisst ihr, Rassisten, national denkende Menschen, ja, die kennen Unterschiede. Meistens sagen sie, ja, ja, der da, der macht eine gute Pizza, aber die Ausländer sollen raus. Das ist gar nicht getroffen. Also das nationale Denken, das sich von den anderen unterscheidet, ist gar nicht getroffen, wenn man mit der Kategorie der abstraktesten überhaupt dem Menschen ihnen kommen will und sie damit entwaffnen will. Das wäre erstmal mein Einwand. Gibt es denn noch Diskussionen? Sonst würde ich vorschlagen, am nächsten, also nicht jetzt am folgenden Donnerstag, da ist ja Feiertag, sondern in der Woche darauf, können wir uns dieses Thema nach verschiedenen Seiten, die noch nicht zur Sprache gekommen sind. Zum Beispiel auch nach der Seite, sind denn die Deutschen ein besonderes Kollektiv? Die ist ihre Disposition zu Rassismus eine ganz andere? Gibt es ja auch in der Linke eine weit verbreitete Meinung zu. Also das können wir uns nochmal vornehmen, aber das wäre dann Donnerstag in, was ist es, 9 Tagen? 16. Ja. Also dann würde ich vorschlagen, dass wir die Diskussion dann fortsetzen und für heute gehen wir jetzt nach Hause.